Habemus Koalitionsvertrag. Ja, auch wenn diese Worte irgendwie gerade parallel zum gestorbenen Papst und dem anstehenden Konklave merkwürdig wirken, ist es doch so, dass gefühlt die mediale Aufmerksamkeit in Deutschland liegt. Denn während gestern die CDU ihre Minister verkündet hat und alle Staatsminister einfach dazugehört, warten wir heute noch auf die Ergebnisse der SPD, die werden im Laufe der Woche ja kommen. Und alle fragen sich, kann dieser Koalitionsvertrag helfen, Deutschland eine bessere Zukunft zu führen? Und genau diese Frage wollen wir uns heute anschauen und verbinden. Denn nicht ohne Grund hat AHA beim letzten Mal über die TikTokisierung, mein Gott, krieg ich schon einfach nicht hin, TikTokisierung des Wahlkampfs gesprochen. Und wir wollen heute so ein bisschen mal darauf schauen, wie sieht es denn mit Social Media aus und Politik? Und wie stark hat Social Media im letzten Wahlkampf betroffen, beeinflusst. Und das zusammen versuchen wir mal in die Richtung zu bekommen und ganz frei nach Ricarda Lang fragen wir uns, swipen wir bei Black-Rot, also bei der großen Koalition, nach rechts oder links heute? Das ist die zentrale Frage, die wir uns stellen und das machen wir mit Jasmin Riedl und Ulrike Herrmann und damit geht's los.
Der Politikgeflüster Podcast.
Seit heute Mittag liegt der Textentwurf vor, den wir unseren Parteien jetzt zur Abstimmung vorliegen. Und damit sind auch alle Spekulationen beendet, die es in den letzten Tagen und Wochen gegeben hat. Wenn Sie den Text lesen, werden Sie vieles von dem, was Sie vermutet haben, nicht finden. Und vieles, was Sie nicht vermutet haben, finden. Es wird ein anderer Text sein, jedenfalls als der, der in den letzten Tagen von vielen vermutet wurde.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist vollbracht. Das war schon ein dickes Brett, das es zu bohren galt. Nach einem harten Wahlkampf und doch sehr unterschiedlichen Positionen, nach 3 Jahren einer Ampel und auch einer sehr konfrontativen Situation in seinem Land, war es nicht leicht. Und es gab manchen Moment, der war temperamentvoll, manch einer auch ein bisschen resignativ. Am Ende aber, und das kann man sagen, und wir haben es uns nicht leicht gemacht, hat sich echt gelohnt. Das, was jetzt vorliegt, kann man nicht nur gut vertreten, sondern ich finde, es ist eine Antwort auf die Probleme unserer Zeit.
Der Politik-Podcast vom EHG.
So Kinder, die Uhren in Deutschland stehen auf 15:45. Schon wieder die 5. GroKo. Ja, keine Liebesheirat, das haben wir alles verstanden, keine Liebesheirat. Aber ich sag mal, ein Hauch mehr Aufbruchstimmung wäre schon schön, ne? Gerade in den Infrastrukturmilliarden liegt doch eine Riesenchance fürs Land. Große Chance. Gut, ein möglicher Geburtsfehler des Koalitionsvertrags liegt leider in seiner Schwammigkeit. Da steht 299 Mal "Wir wollen" drin und 88 Mal das Wort "prüfen". Zum Mindestlohn von 15 Euro heißt es zum Beispiel wörtlich, der sei, Zitat, erreichbar. Ja, wie jetzt? Kommt der oder nicht? Hefte raus, Abituraufgabe. Wenn ein Lars Klingbeil sagt, der Mindestlohn wird im Jahr 2026 auf die 15 Euro steigen, die wir haben wollen, und ein Friedrich Merz 3 Sekunden später erwidert, das haben wir so nicht verabredet, auf welchen Betrag, liebe Abiturienten, steigt dann der Mindestlohn in welchem Jahr? Na?
Ja, ich habe mir gedacht, passend zu den Abiturprüfungen in Deutschland ist das doch die perfekte Überleitung. Ja, mit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Politikgeflüster-Podcasts. Und ja, sag mal TM, wer sonst soll beginnen, wenn nicht du? Wenn man einen Teil des Koalitionsvertrages in einem TikTok darstellen sollte, um heute beide Themen zu verbinden, welchen würdest du wählen und wenn du es möchtest, wie würdest du diesen denn darstellen?
Nur noch kurze Erklärung, warum ich eigentlich immer anfange und nie JV, der ist noch im Konklave tatsächlich, deswegen... der kann heute nicht. Ich habe kein TikTok, aber ich habe so eine Idee und die dürfte RB gefallen. Und das ist, ich formuliere es ganz kurz. Horizontal rotierendes Ministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt.
Das würdest du nehmen?
Ja, das haben zwar nicht so viele verstanden, glaube ich, aber nein, ich glaube, RB weiß, glaube ich, wovon ich spreche.
Immerhin, wenn die Insider das verstehen, ist ja auch schon viel wert. Vielleicht kann uns RB ja gleich erleuchten, was das bedeutet für uns. Genau, also ihr habt es mitbekommen, wir wollen heute den Blick werfen im ersten Teil auf den Wahlkampf zurück letztlich. Wir haben da schon darüber gesprochen, dass im letzten Bundestagswahlkampf eigentlich auch schon vorher, wenn man möchte, Social Media eine große Rolle gespielt hat und der letzte Wahlkampf aber gefühlt nochmal in besondere Richtung gegangen ist. Und wir wollen heute im ersten Teil so ein bisschen darauf schauen, welche Rolle hat das gespielt, welche Rolle haben Social Media gespielt, besonders für die Parteien. Und im zweiten Teil dann, wie gesagt, so ein bisschen den Punkt aufnehmen, den TM gerade angedeutet hat, nämlich den Blick auf den Koalitionsvertrag und dessen, oder Koalitionsvereinbarung, Vertrag ist eigentlich immer der falsche Begriff dafür, und was da so drinsteht und wie wir es einschätzen würden. Aber wir sind nicht ganz alleine, nämlich neben TM sind wir noch weitere, einer von denen ist unter anderem RB, und auch an dich die Frage, wenn man einen Teil des Koalitionsvertrages in einem TikTok darstellen würde, welcher Teil wäre das? Und ja, wenn du möchtest, kannst du uns auflösen, was diese schöne Steilvorlage von TM sein sollte, wenn du willst.
Also, erstens, ich habe keinen Plan, was auch immer TM da gerade geredet hat. Ich glaube, die einzige Anspielung wäre auf den horizontal rotierenden Fisch, der in die Brainrot-Memes der aktuellen Generation, also der jugendlichen Generation, Einzug genommen hat. Ansonsten, okay, gut, der Daumen hoch ist gekommen, das finde ich positiv. Ansonsten, thematisch gesehen, bin ich ganz ehrlich, habe ich leider überhaupt gar nicht mal so viel mitbekommen vom Koalitionsvertrag, weil tatsächlich ich mich auf andere Dinge vorbereitet habe. Dahingehend werde ich wahrscheinlich nicht so viel sagen, aber ich glaube, was immer gut geht, was so schön viel polarisiert ist, auf jeden Fall das Thema Migration. Ich glaube, damit kann man immer ganz gut punkten und kriegt auch immer gut Views, Klicks und Interaktion. Deswegen würde ich behaupten, dass man über die Migrationsmaßnahmen ein schönes TikTok machen könnte.
Hallo, hier ist LB. Ich habe es auch wieder hergeschafft. Juhu. Ich stimme tatsächlich RB zu. Ich würde auch ein TikTok über die Migrationssachen, die da drinnen stehen, machen, weil das ist so viel Stoff da drinnen, der einen einfach sauer macht. Und wir wissen, Hass verbreitet sich wie nichts anderes. Und vielleicht, um es noch ein bisschen besser verbreiten zu lassen, kann man noch so ein Katzen-Meme reinpacken. Vielleicht diese Katze, die an irgendwas riecht und sich danach übergibt. Ich glaube, das würde ganz gut passen. Ja, zu dem, was ich dazu gehört habe. Genau, so würde ich das machen wollen.
Also Migration und geheime Sachen letztlich. Das ist gut, RB, dass du gesagt hast, wir reden über Koalitionsvertrag und du hast nicht reingeguckt. Das ist die beste Voraussetzung für eine sehr gute Folge. Gott sei Dank, also neben JV, der gleich noch kommen wird, haben wir jemanden, der immer bestens informiert ist. Erstens deshalb, weil er Mitglied der Bundespressekonferenz ist, und zweitens, weil er einfach eine Weisheit hat, die kein anderer kennt. Hans, schön, dass du wieder da bist.
Hallo.
Hans, welchen Teil des Koalitionsvertrages würdest du denn medial darstellen? TikTok wäre vielleicht nicht gerade deins, was du machen würdest, vermute ich, aber was würdest du da dir auswählen, wenn du es irgendwie medial verarbeiten müsstest?
Ich würde aus dem Kapitel über Luft- und Raumfahrt das Ziel nennen, in dem die rot-schwarze Koalition sich dazu bekennt, dass in absehbarer Zeit eine deutsche Astronautin oder ein deutscher Astronaut auf den Mond fliegen soll. Das ist eine von den außerordentlich konkreten Zielvorstellungen dieses Koalitionsvertrages. Und es werden ja von Kritikern Stimmen laut, die sagen, ah, das ist ja alles so schwammig und so unpräzise und nicht über den Tellerrand hinaus. Also ich finde, Mission deutscher Mondbesuch ist weit, weit, weit über den Tellerrand hinaus. Und deswegen glaube ich, das wäre auch TikTok-mäßig gut darstellbar.
Warst du bei der ersten Mondlandung schon geboren, Hans? Ja, oder?
Die erste Mondlandung habe ich als Bundeswehrsoldat nachts in Schwarz-Weiß gemeinsam mit Kameraden in der Fernsehstube gesehen. Ja.
Ha, sehr gut. Ja, jetzt hätte ich rechnen müssen, aber war ich zu unfähig für. Dankeschön, Hans. Mhm. Genau, und damit würde ich vorschlagen, wir gehen hinein ins erste Thema. Wie angekündigt, soll der Blick auf die Rolle von Social Media und Wahlkampf geworfen werden. Das ist ja so ein bisschen eine Konsequenz, die erwachsen ist aus unserer Analyse des Wahlkampfs und den Folgen der Ergebnisse. Darüber müssen wir nochmal sprechen. Und dann bin ich ganz ehrlich, dann ist mir unsere heute Gästin über den Weg gelaufen, ein Podcast, den ich sonst, glaube ich, nicht unbedingt konsumieren würde. Sie war zu Gast bei Ronsheimer. Paul Ronsheimer, den, glaube ich, Vizechef der BILD mittlerweile. Und tatsächlich ist der Podcast, wenn er nicht gerade irgendwelche Rechten einlädt, sehr interessant und dachte, Mensch, das ist perfekt, das matcht perfekt, weil unsere Gästin heute nicht nur Expertin für das Thema ist, sondern auch noch, wie sie gleich selber vorstellen kann, ein wenigstens, ich würde es Tool nennen, sie kann einen schönen Begriff dafür finden, mit dem man sehr gut ja Social Media und politische Aktivitäten ja sich anschauen kann. Sparta heißt das. Aber vielleicht kommen wir erstmal zu der Gästin selbst. Bei uns zu Gast ist Jasmin Riedel. Hallo, Frau Riedel.
Hallo, ich freue mich, da zu sein.
Ja, Frau Riedel, vielleicht sagen Sie ganz kurz was über sich und vielleicht auch, was es mit diesem Sparta auf sich hat, was ich gerade so schön nicht hinbekommen habe, ordentlich einzuführen. Aber gut.
Also ich bin Politikwissenschaftlerin und arbeite an der Universität der Bundeswehr in München. Und ich bin zwar Politikwissenschaftlerin und deswegen interessiert mich so qua meiner Fachrichtung all das, was sich unter dem Begriff politischer Wettbewerb drunter legen, drunter pressen lässt. Und ich sage immer, sowohl die sachlichen als auch die emotionalen als auch die hässlichen Seiten. Und weil ich schon immer ein ganz großes Herz für Tech-Themen, interdisziplinäres Arbeiten und überhaupt die Informatik hatte. Und dann kam auch noch, wie soll ich sagen, der glückliche Wink, dass sich ein Großteil der sozialen und politischen Interaktion, des Informierens über Politik, des Redens und Politikmachens auch auf digitale Plattformen hin verschoben hat. Und dass wir als Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler gedacht haben, so, wir haben diesen Raum quasi für uns entdeckt. Ja, also lasst uns doch in den digitalen Raum schauen. Und diese Dinge kamen irgendwie zusammen und füllten mein interdisziplinäres Herz mit Freude. Und deswegen mache ich mit meinem Team zusammen, was auch ganz unterschiedlich zusammengesetzt ist von unterschiedlichen Disziplinen, Social Media Live Monitoring zu unter anderem Wahlkämpfen. Und wir haben den aktuellen denn noch läuft unser Monitoring, deswegen ist noch aktuell. Ich warte darauf, dass der Bundeskanzler gewählt wird, dann werden wir das Live-Monitoring beenden. Aber wir haben eben den Bundestagswahlkampf live mitgetrackt. Was heißt das? Wir haben Zugang zu vor allen Dingen drei Plattformen. Das ist einmal Twitter X. Fragen sich vielleicht manche, warum muss man da noch hin? Aber kommen wir noch drauf vielleicht. TikTok, alle reden über TikTok. Der große TikTok-Schock kam mit den europäischen Parlamentswahlen und dann vielleicht auch noch ein bisschen ostdeutschen Landtagswahlen. Und die Plattform YouTube, die, wie ich finde, immer noch ein bisschen unterschätzt ist im deutsch-politischen Digitaldiskurs. Und da schauen wir dann einerseits, was machen die Parteien eigentlich selber? Also wie aktiv sind die da, wie viel Unterstützung bekommen die, wie häufig werden die gesehen auf diesen Plattformen. Wir schauen aber vor allen Dingen auch für die Plattform X danach, wie wird denn eigentlich über die Parteien gesprochen. Also der Ton, den analysieren wir. Und wir schauen auch, wie kritisch bis stänkernd die Politikerinnen und Politiker über Konkurrenz sprechen. Und wir schauen uns auch an, wie beleidigend bis hasserfüllt die Sprache online ist. Und das alles kann man eben auf dieser Sparta-Webseite anschauen. Und Live-Monitoring bedeutet, also einer von Ihnen schreibt was jetzt, zack, auf der Plattform X und dann ist es in wenigen Sekunden bei uns ausgewertet, aggregiert in den Ergebnissen mit drin.
Super interessant. Ich finde dieses Tool, ich habe es auch verlinkt nochmal in den Shownotes, man findet es auch per Google relativ schnell insofern, aber super interessant, weil es ja wirklich immer wirklich Tagesminuten aktuell ist. Vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Tool, bevor wir so ein bisschen auf den Wahlkampf dann schauen wollen, weil Sie schon gerade angedeutet haben, vielleicht können Sie nochmal ganz kurz uns einen Einblick geben, warum haben Sie diese drei Plattformen ausgewählt und mich würde auch mal interessieren, wenn das irgendwie möglich ist, wie das technisch, also wir müssen ja nicht ins Detail gehen, aber wie, nach welchen Algorithmen suchen Sie da, wie wird das zusammengefasst, weil Sie auch immer nach gewissen Kriterien das ordnen, wie so ein bisschen ist die Logik dahinter, wenn man das so sich als Betrachter anschaut?
Also wir haben 2021, das ist ein Forschungsprojekt, das quasi gefördert wird und das hat dann eine bestimmte Laufzeit. Im Januar 2021 haben wir gestartet und das ist jetzt aktuell noch bis Dezember 2026 gefördert. Und wir haben angefangen mit der Plattform Twitter, damals noch, so hieß sie noch. Das hatte inhaltliche und pragmatische Gründe. Die inhaltlichen sind, dass die Plattform Twitter eine ist, die für ganz deutliche Überschwappeffekte steht. Also wir nennen es so Spillover-Effekte. Das heißt, Politikerinnen und Politiker schreiben was auf der Plattform und können begründeterweise davon ausgehen, dass viele Journalisten und Journalistinnen das hören, lesen und das dann seinen Weg in die klassischen Print-Mainstream-Medien, wie wir sagen, findet. Es ist eine sehr große, relevante Plattform, auch weiterhin tatsächlich für den Austausch über Politik. Und selbst wenn nicht die gesamte bundesdeutsche Bevölkerung und vielleicht auch nicht die Erstwählerinnen und Erstwähler ganz besonders aktiv da sind, ist es aber dennoch so, dass sie immer noch sehr klar für Spillover-Effekte steht. Das war sozusagen der inhaltliche Grund und irgendwo mit muss man ja auch mal beginnen. Und dann war X zum damaligen Zeitpunkt auch noch relativ freigiebig mit den Daten, weil das ist eine der ganz großen Fragen immer, die uns umtreibt. Ich meine, viele Menschen reden auf den Plattformen. Sie ist relevant für Sozialisation und Meinungsbildung. Und zugleich haben wir aber auch zunehmend Probleme, auf diesen Plattformen überhaupt draufschauen zu können. Und bei X ging das eben noch ganz gut. Dann kommt aber zur Geschichte auch noch hinzu, dass wir auch mittlerweile sehr viel Geld zahlen, dass wir da die Daten bekommen. Warum haben wir die Plattform TikTok und YouTube? Das hat auch etwas damit zu tun, dass sie einen Datenzugang gut zur Verfügung stellen, beziehungsweise warum haben wir die Metadaten nicht, also Instagram und Facebook, weil wir wollten die eigentlich für die Bundestagswahl 2025 mit integrieren. Es gab aber eine Umstellung im Datenzugang, weil das ist wirklich, also da könnte ich 50 Jahre drüber reden, das langweilt viele, uns treibt es um als Forscherinnen und Forscher. Aber diesen Datenzugang hat Meta umgestellt und das hat dazu geführt, dass wir de facto das einfach nicht so schnell auf die Beine stellen konnten, von da Daten zu bekommen. Deswegen haben wir die beiden Plattformen für die Bundestagswahl so kurzfristig nicht mit drin. Zur Frage, wie das eigentlich funktioniert. Es gibt im Wesentlichen zwei Dinge, die man macht. Das eine ist, dass wir haben so eine Datensteckdose. Wir haben sozusagen sowohl zu Twitter als auch zu TikTok und zu YouTube haben wir einen unmittelbaren Datenzugang. Da geht man dann mit Schlagwörtern drauf oder man sucht nach bestimmten User-Handles, User-IDs und sammelt dann sofort die Daten ein. Für das Thema Bundestagswahl zum Beispiel haben wir für die Plattform X um die 9000 Filternamen, Filterwörter, zum Teil auch Ausschlusswörter, damit wir sicher sein, dass wir eben zum Beispiel nichts über die österreichische Regierungsbildung mit drin hatten, nichts über die Hamburger Wahlen, sondern dass wir nach bestem Wissen schauen, dass wir nur das zur Bundestagswahl einsammeln. Das ist also die erste Voraussetzung. Dann sammeln wir aber auch die Handles von politischen Accounts ein, also alle Bundesverbände der Parteien, alle Landesverbände, Fraktionsaccounts soweit verfügbar. Kandidatinnen und Kandidaten, das war auch ein ganz schöner Ritt für uns, weil die Kandidatinnenlisten ja auch relativ spät dann zur Verfügung standen. Anyhow, also so ist es im Grunde, wie wir die Daten einsammeln. Das läuft dann bei uns automatisiert durch verschiedene Analysepfade, Analyse-Pipelines. Also das haben wir haben selber Sprachmodelle trainiert, also eine KI, die dann automatisiert den Text erkennt. Bisschen dazu, dass es also nicht nur den Text erkennt, sondern die Stimmungen analysieren und klassifizieren kann, bisschen dazu, dass es dann irgendwann auf der Webseite sichtbar ist.
So ein bisschen ist ja die zentrale Frage, wenn man auf den letzten Wahlkampf zurückschaut, wie so zentrale Trends waren letztlich. Also ich glaube, das Gefühl, was man hatte im Wahlkampf, ist ja sehr stark, welche Überraschung durch Social Media getragen worden ist und die auch als Plattform benutzt worden ist von allen Parteien. Trotzdem wäre die erste Frage so ein bisschen, wenn wir darüber leiten, würden Sie sagen, es gab bei diesem letzten Wahlkampf irgendwelche Art von Social-Media-Trends, also irgendwas, was diesen Wahlkampf besonders in der Benutzung der jeweiligen Plattform inhaltlich als vielleicht auch von den Darstellungsweisen gekennzeichnet hat? Gibt es da irgendwas, was man so als besonders herausstellen kann?
Also ganz grundsätzlich würde ich sagen, erstmal sieht man, dass der Wahlkampf insgesamt deutlich digitaler geworden ist als der 2021er Bundestagswahlkampf noch. Das ist, und zwar über alle Parteien hinweg. Wir haben sonst solche Parteien, die wir als digitale Champions bezeichnen würden, aber wir sehen es durch die Bank weg. Dann ein großer Unterschied ist das Wort TikTok, TikTokisierung. Ich hatte eben schon TikTok-Schock gesagt. Das ist etwas, dass diese Plattform quasi wirklich so entdeckt wurde von alle Leute. Und darüber hinaus ist aber von den Trends, was sich jetzt nochmal wirklich auch verändert hat und wo ich auch sagen würde, das ist eine Art von Wahlkampf lernen, auch von anderen Parteien gewesen, die eben zu diesen digitalen Champions gehören, dass man das politische Vorfeld viel stärker einbindet. Also dass nicht nur die einzelnen institutionellen Parteiaccounts aktiv sind, sondern dass man versucht, wirklich eine Mobilisierungswirkung zu erzeugen. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt auf digitalen Plattformen. Es bringt nichts, wenn ich als Kandidatin, egal auf welcher Plattform, was schreibe, wenn das niemand hört, weiter verbreitet oder irgendwie aufgreift, vielleicht auch wieder selber verarbeitet, zum Beispiel die Musik, die dann vielleicht in einem Social Media Post, von einem Wahlkampfvideo von einer Partei verwendet wird, dass die dann wieder aufgegriffen wird durch andere Einzelpersonen, die dann dazu irgendwie Texte machen, die dazu singen oder dass es Influencer aufgreifen. Wenn das nicht passiert in der einen oder anderen Weise, dann verhallt es einfach und dann ist die ganze, bringt das alles nichts. Also diese Mobilisierung, in welcher Art und Weise, ist ganz zentral. Und das ist etwas, was sehr, sehr deutlich sichtbar war. Dann hat man jetzt auch gesehen, dass die Einbindung von Influencern viel aktiver gemacht wurde, viel professionalisierter gemacht wurde. Das kennen wir so von 2021 noch nicht. Das kennt man aus anderen Wahlkämpfen, aber jetzt nicht so aus dem deutschen digitalen Wahlkampf.
Gerade darüber gesprochen haben, dass es darum geht, stark zu mobilisieren, um es vielleicht so ein bisschen exemplarischer zu machen. Was waren denn so die stärksten Postings, die so die größte Reichweite hatten? Haben Sie da einen Überblick, was so am viralsten letztlich ging, um auf diese Mechanismen quasi eingehen zu können?
Also was sehr gut funktioniert, ohne es jetzt auch, damit es noch so im Überblick ist, weil damit wir noch nicht so auf einzelne Parteien vielleicht eingehen müssen. Was sehr gut funktioniert, egal welche Partei wir nehmen, ist, wenn eine persönliche Note, vielleicht auch etwas, was aus dem privaten Kontext herauskommt. Zum Beispiel, ich meine, der Wahlkampf hat ja de facto schon mit dem 7. November dann angefangen, 2024. Da ist ja dann die Weihnachtszeit mit dabei. Da kann man dann sehr gut irgendwie sowas Persönliches mit reinbringen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Also eine gewisse Authentizität, positive Emotionalität in so einem Zusammenhang, das ist was sehr gut funktioniert. Und zwar parteiunabhängig. Das wurde von den Parteien sehr unterschiedlich gut genutzt und ist aber auch klar, also gebunden an eine Personalisierung. Also es funktioniert vor allen Dingen diese Verbindung von Emotion und Personalisierung. Was auch sehr gut funktioniert hat, als die Abstimmung zum Entschließungsantrag zu dem Migrationsplan im Bundestag war am Zack, 29. Januar war das, glaube ich, Mittwochs, 29. Januar. Die Posts, die dann in diesem Zusammenhang, dann diese Mitschnitte aus dem Bundestag beispielsweise waren, so emotionalisierte Ausschnitte aus den Debatten, das ist auch was, was dann sehr gut funktioniert hat und bei einigen Kandidatinnen, Spitzenkandidatinnen vor allen Dingen, dann bei der Heidi Reichenick ziemlich durch die Decke gegangen ist. Womit wir dann doch wieder bei dem Thema, bei einer ganz klaren Konkretisierung sind. Heidi Reichenick, warum funktioniert die so unfassbar gut? Weil es ihr gelingt, sowohl dieses Persönliche zu machen, unterm Weihnachtsbaum Buchempfehlungen, und über Menstruationsschmerzen zu sprechen und gleichzeitig sehr authentisch, überzeugend, energisch, den damaligen Oppositionsführer, noch Oppositionsführer Merz, anzugreifen im Bundestag und damit so diese klare Berufspolitikerin zu machen. Also diese verschiedenen Ebenen darzustellen, das hat einfach sehr gut funktioniert.
Ich wollte gerade fragen, gibt es noch, bevor wir die Parteien uns mal einzeln angucken können, gibt es denn zwischen den verschiedenen Plattformen, die Sie sich angeguckt haben, da noch große Unterschiede? Weil es ist klar, dass natürlich ein X anders funktioniert als TikTok, auch von der Idee der Plattform. Das ist relativ logisch. Aber würden Sie sagen, dass es da noch mal Unterschiede gab, gerade was so dieses Trend zur Personalisierung betrifft und zu dieser Verbindung zum Privaten? Also meine Wahrnehmung als jemand, der wirklich X nur noch nutzt als Beobachter und eigentlich davon gerne sofort weg möchte, weil es eine reine Hassplattform geworden ist. Da würde ich immer sagen, na gut, da geht es dann wirklich noch stärker um eine politische, wie auch immer geartete Kommunikation. Da nehme ich dieses Persönliche nicht so stark wahr. Oder würden Sie sagen, dass auch da diese persönliche Verbindung, diese Verbindung zwischen Privaten und Politischen genauso erkennbar war?
Also die Emotionalisierung ist auf allen Plattformen da, die wir uns angeschaut haben. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil im Wahlkampf geht es ja darum, zumindest die gefühlte Distanz zwischen einer Partei oder ihrem Spitzenkandidaten und der Wählerschaft zu minimieren. Also Wahlkampfzeiten sind die Zeiten, wo es darum geht, möglichst viele Wählerinnen und Wähler auf seine Seite zu bekommen. Und das funktioniert gut mit Emotionen. Die können sprachlich sein, bildlich sein oder sozusagen in Videos gepackt sein. Diese persönliche Note aber in der Emotionalität Die würde ich sagen, ist nochmal etwas, was deutlicher auf der Plattform TikTok für mich sichtbar war oder auch zum Teil auch auf YouTube. Aber die Emotionalität, die war sonst durchweg überall sichtbar. Und wo sie jetzt gerade die, ja, so die Aggressivität oder vielleicht auch hasserfüllte, sozusagen die negativen, sag ich jetzt mal, Gefühle angesprochen haben. Das ist also was, was wir vor allen Dingen seit der Übernahme von Elon Musk, seitdem er die Plattform übernommen haben, stark mit X assoziieren. Man kann aber auch sagen, dass die sagen, bestimmte Gruppenfeindlichkeiten auch auf TikTok ausgiebigst ausgetragen werden. Sehr, sehr ausgiebig. Also da tun die sich nichts. Und um vielleicht mal ein nicht sozusagen hasserfüllte Viralität auf X hervorzuheben, es wurde ja nach dem Scheitern der Ampelkoalition viel darüber spekuliert, wie die drei Parteien jeweils gut vorbereitet auf das Scheitern waren. Ja, also zwei Reden seien vorbereitet gewesen und die kleine, das kleine Heftchen, das Tagebuch, wer welche Verfehlungen hatte, war vorbereitet. Es ist so, dass unmittelbar, nachdem die Ampel gescheitert ist, die positive Besprechung von Robert Habeck auf der Plattform X durch die Decke gegangen ist. Und das ist erstaunlich deswegen, weil die Plattform X eben nicht als eine gilt, die so besonders grünenfreundlich ist oder überhaupt positiv. Und wir wissen auch eigentlich insgesamt auf sozialen Medienplattformen, das Stänkern fällt den Leuten leichter. Es wird auch algorithmisch amplifiziert, das kommt auch noch hinzu. Aber das war ganz interessant, dass nicht nur mehr über ihn gesprochen wurde, auch über die anderen wurde mehr gesprochen in den absoluten Zahlen, sondern auch viel positiver. Und man hat da gesehen, dass im Grunde auf Seiten der Grünen-Kampagne man diese Mobilisierung sehr schnell hochfahren konnte oder sie schon längst da war und gewartet hat. Also ganz unvorbereitet war man da nicht. Und der Effekt ist dann sozusagen eben nicht hasserfüllter Sprech, sondern positiver Sprech gewesen.
Ja, ganz überraschend ist es nicht, wenn man verfolgt hat, wie das alles vorher ablief. Aber ja, sehr interessant. Hans, was würdest du zubringen? Mhm.
Ja, ich möchte darauf hinweisen, das, was wir jetzt, und da finde ich die Reichenick-Rede, ich meine, das sind über 7 Millionen Aufrufe hat sie gehabt auf TikTok, das ist gigantisch. Die ist eine Bestätigung für eine Medientheorie, die tatsächlich über 60 Jahre alt ist. Marshall McLuhan, einer der genialsten Medientheoretiker des 20. Jahrhunderts, er hat 1964 ein Buch geschrieben, Understanding Media. Und da gab es mal gerade eben Farbfernsehen. Ja, da ahnte noch niemand Internet und online, keine Ahnung davon. Und ein Kapitel seines Buches hatte die Überschrift The Medium is the Message. Also das Medium ist die Botschaft. Und er meinte damit, das Medium, die Struktur eines Mediums, enthält selbst eine Botschaft. Und ich glaube, wir können bei TikTok, und da ist Reichenick ein hervorragendes Beispiel, erleben, welche, das ist wie eine Zwei-Komponenten-Bombe, ja. Wenn die Struktur des Mediums, die Geschwindigkeit, die Nähe, das Verkürzte und gleichzeitig dann aber auch die personelle Selbstinszenierung, die in der Kürze in diesem Medium stattfinden kann. Wenn diese beiden Faktoren zusammenkommen, dann entwickelt sich hier eine mediale Explosionskraft, die ist ungeheuerlich. Und dass die eher genutzt wird und genutzt werden kann von entweder Menschen, die sozusagen vom Typus her so sind, wie Reichenick eben sind, oder die komplett als sehr junge Menschen darin sozialisiert worden sind, ist verständlich. Oder aber auch welche, und das ist dann sozusagen der Anti-Reichenick, der aber auch zeigt, wie es funktioniert, dass jemand wie Maximilian Krah bei der AfD, ja, dass also die Struktur dieses Mediums ist eigentlich so, dass sie keine reflexive Struktur ist. Reflexion ist weder bei X noch bei TikTok im Medium angelegt. Und man kann, wenn man will und dazu in der Lage ist, die Reflexion daran andocken. Man muss aber nicht. Und wenn Leute, und ich nenne die jetzt mal skrupellose Politikverführer, ist moralisierender Begriff, die können dieses Medium so gebrauchen und es funktioniert dann auch, wie Krah und insgesamt die AfD es ja relativ erfolgreich macht. So. Ende des kleinen Exkurses, aber lest Understanding Media von Marshall McLuhan, 61 Jahre alt, und es steht eigentlich alles drin. Oder viel.
Ja, Farida, Sie können gerne gleich reagieren. Sie sind ja quasi die Person, die im Zentrum steht. Kein Problem.
Ach so, ja, es ist aber auch völlig in Ordnung, wenn wir das hier in so einem Dialog machen. Also TM, wenn Sie erstmal was sagen wollen, ist das auch in Ordnung. Das stimmt, aber es verschleiert, dass Olaf Scholz auf TikTok funktioniert hat. Das hat sich nicht materialisiert in umwerfenden Zustimmungswerten bei denjenigen, die man dort erwartet auf der Plattform. Es hat sich auch nicht materialisiert in Stimmenanteilen am Wahltag. Aber es ist eben nicht nur sozusagen die Heidi Reichenick oder als Gegenspieler Maximilian Krah, sondern es ist eben auch SPD-Content, der funktioniert hat. Und da das Interessante ist an der Stelle gewesen, was mir immer wieder jetzt auch in diesem Wahlkampf aufgefallen ist, das digitale Wahlkampfgeschehen war einigermaßen dynamisch. Also man kann nicht sagen, am 31.12., derjenige, den oder diejenigen, die man da als die erfolgreichsten auf den Plattformen gesehen hat oder die aktivsten, das ist auch zum Teil sehr unterschiedlich gewesen für die drei Plattformen, die wir hatten, dass das dieselben sind, die es am 31. Januar und am Wahltag gewesen sind, sondern es gab tatsächlich so eine Entwicklung und es gab, also gerade was die SPD betrifft und TikTok betrifft, die haben halt quasi so nach hinten raus, haben die richtig nochmal Schwung aufgenommen. Und ich meine, jetzt muss man sehen, der eigene TikTok-Account von Olaf Scholz, der ist ja auch erst am 16.12. an den Start gegangen. Also da muss man auch erstmal ein bisschen Aufbauarbeit leisten.
Tim.
Eines hatten Sie ganz zu Beginn erwähnt, was mich interessiert, und zwar die Plattform YouTube. Sie meinten, die werde unterschätzt. Und das kann ich mir gut vorstellen. Jedenfalls war sie auch in unseren Diskussionen bisher nicht so präsent, auch in vormaligen Folgen nicht. Und deswegen wäre meine Frage, was kann denn potenziell diese Plattform oder was hat diese Plattform zu bieten, was die anderen nicht haben? Und warum wird sie unterschätzt?
Also Posts auf YouTube erzeugen eine Reichweite wie auf keiner der anderen beiden Plattformen, die wir uns anschauen. Also es ist wirklich ein Vielfaches. Wir reden hier über Größenordnungen mehr. Und insofern ist es wenn man sagt, politische Parteien oder politische Akteure haben ein Interesse daran, Öffentlichkeit zu erzeugen für sich, Reichweite zu erzeugen für sich, im besten Fall kostengünstig. Dann ist eine Plattform wie YouTube, wo der Algorithmus so ist, dass enorme View-Zahlen erreicht werden können, also viel höhere eben als bei TikTok und X, lädt eigentlich dazu ein, dass man das viel exzessiver für sich nutzbar macht. Mein Eindruck ist aber, dass die Parteien selber so ein bisschen gespalten sind, was die Plattform angeht. Nämlich, dass die meisten eher den Eindruck noch haben, dass YouTube ein guter Ort ist, um seine Videos zu speichern. Und nicht sozusagen ein Ort, wo man aktiv digital Öffentlichkeit antrifft. Und deswegen ist sozusagen seitens der politischen Campaigner eine Unterschätzung da. Die trifft so nicht auf die AfD zu, aber auf die anderen Parteien. Klar, man kann es auch da gilt wieder, in welcher Wahlkampfphase befinden wir uns und so weiter, über welche Parteien reden wir. Aber insgesamt gesehen ist es so, dass die Parteien das völlig unterschätzen in ihrer Nutzbarmachung, in ihrer Nützlichkeit. Und auch, es gilt auch ähnlich für die Forschung. Also wenn wir über die sozialwissenschaftliche Forschung, die Social Media anschaut, sprechen, oder aber auch die generelle Öffentlichkeit, die über digitale Plattformen redet. Auch da habe ich immer den Eindruck, dass YouTube als Plattform für Politik und Austausch über Politik weniger Beachtung findet, als sie kriegen sollte.
Abby.
Darf ich ganz kurz
Du kannst Sache gerne noch reagieren, klar,
immer rein. Mach ruhig gerne.
Ich wollte noch auf die Funktion der Rezension bzw. der Kommentare bei YouTube eingehen. Das geht natürlich bei anderen Plattformen auch. Würden Sie sagen, dass es vergleichbar mit anderen Plattformen oder auch, dass da sozusagen bei YouTube eine andere Diskussionskultur herrscht?
Ich habe die Kommentare auf der Plattform YouTube im Detail nicht analysiert, als dass ich jetzt sozusagen ganz fundiert Ihnen da eine Aussage zumachen wollen würde.
Also was mein Einblick ist, ohne jetzt Wissenschaftlichkeit hinter zu haben, sondern nur so pseudowissenschaftlich von außen, ist mein Gefühl, welches zu den gleichen Themen, wir können ja darüber gleich nochmal sprechen, ist mein Gefühl, dass es doch teilweise nicht ganz so aufgehitzt ist wie auf X oder Twitter oder so. Also man nicht so mantraartig schnell reagiert, was auch teilweise daran liegt, dass die, dass ich länger schreiben kann, ne? Also dass ich nicht so verkürzt meinen Aussagen sein muss. Und trotzdem ist so mein Gefühl, dass sich beide Pole da sehr gut wiederfinden. Das ist ja auch das, was man dann oft in, das kann Hans uns ja bestimmt bestätigen, wenn es bei Jung und Naiv Gäste gibt, die polarisieren, dann trifft sich da rechts und links quasi im Chat. Und das Gefühl habe ich so bei den Kommentaren auch. Ich weiß nicht, der würdest du so unterschreiben, so ist das auch dein Eindruck?
Also auf YouTube bin ich auf jeden Fall mehr unterwegs und ich habe auch den Eindruck, dass die Diskussionskultur zumindest, also es ist super abhängig davon, was für Content man sich natürlich anschaut, was für Inhalte. Aber ich glaube auch, dass es teilweise gesitteter zugeht als das, was man von X so mitbekommt. Natürlich finden sich aber auch genau dieselben Pole wieder, dieselben Leute, die, sage ich mal, der Meinung sind, ihre geistigen Ergüsse zu präsentieren. Ich glaube aber, dass gerade was Sie angesprochen haben mit den längeren Kommentarfunktionen und diese Möglichkeit wirklich in sehr ausführlichen Texten teilweise sich zu positionieren und aufeinander einzugehen, zumindest bei den Inhalten, die ich konsumiere, die teilweise politischer, teilweise wissenschaftlicher Natur sind, genutzt wird und auch wahrgenommen wird, zumindest von manchen, was relativ interessant ist und auch, also da kommt es auch manchmal zu positiven Diskussionen tatsächlich, die ich mir dann auch gerne durchlese, wo ich so sage, okay, hätte ich jetzt nicht zwingend von vornherein erwartet.
Mhm. Hans, du bist ja Community Manager bei Jung und Naiv. Mhm. Wie nimmst du das wahr bei euch?
Ja, sofort. Ein Satz noch zu der These, dass die Hosts bei YouTube eine andere Rolle und Funktion haben. Ja, das stimmt. Was aber für mich ganz wesentlich ist, ist, dass völlig im Gegensatz zu Twitter und X, Twitter, X und TikTok, das ist ja Fast Food. Ja, das ist früher nannte man das Telegram-Stil oder so. Das ist Reduzierung, Verknappung bis ins fast nicht mehr Verständliche. YouTube bietet die Möglichkeit von den 30-Sekunden-Videos bis hin zu 6-Stunden-Videos. Also das Interview mit Maximilian Krah, was wir geführt haben, hat 6 Stunden gedauert. Und alleine diese Varianz im Format bedeutet natürlich ganz andere Darstellungsmöglichkeiten, bedeutet eine andere Diskurstiefe. Und das ist ja ein, wenn man so will, Argumentations- und Denkangebot an die Konsumenten, das dann auch in der Kommentarreflexion von denen, die so etwas bewusst nutzen, durchaus wahrgenommen wird. Ja, also auch bei Krah, natürlich wurde die Kommentarspalte geflutet mit begeisterten Krawallianern. Aber es gab dann eben auch die Gegenbewegung, die gesagt haben, nein, und jetzt nehmen wir mal das, was da argumentativ behauptet wurde, auseinander. Also da hat eine Auseinandersetzung stattgefunden, die bedingt war einfach durch den Umfang und die Tiefe, da spielt Zeit auf einmal nicht nur eine quantitative, sondern eine qualitative Rolle. Kleine Anmerkung, das meistgesehene YouTube-Video in Deutschland des Jahres 2019 war von Riso, die Zerstörung der CDU. Ein politisches Video, 55 Minuten, glaube ich, fast eine Stunde, wurde innerhalb von 10 Tagen vor der Europawahl mehr als 10 Millionen Mal angeklickt und hat dann auch hatte Jasmin Riedel ja auch angesprochen, das findet dann auch seinen Spillover-Effekt in die klassischen und Mainstream-Medien. Das hat da stattgefunden. Und ich glaube, dieses Video, ich meine, gut, das ist jetzt auch 6 Jahre her, 5, 6 Jahre her, aber das hat für mich so eine Benchmark gesetzt für das, was in der Machart, in der Reichweite und auch in der Verbreitung, in der Reflexion auf YouTube möglich ist.
Ohne Frage, gerade weil du richtig gesagt hast, ist ja auch von allen aufgenommen worden, ist positiv wie negativ, inklusive Antwort der CDU als PDF und so. Das hat es natürlich dann irgendwie noch ad absurdum geführt, was dazu passt. Farideh, wollen Sie ganz kurz nochmal Bezug nehmen und dann gehen wir weiter?
Ja, ganz kurz noch ein Aspekt zu YouTube, dass wir ja auch in der Bewertung der Plattform insofern nochmal einen Unterschied haben, weil wir haben einmal diese ganz langen Videos und Mitschnitte von irgendwelchen Veranstaltungen oder dergleichen und zum anderen die kurzen Reels. Und beides hat dann auch nochmal in der Art, wie Kommunikation dann in den Kommentaren darunter läuft, auch was jeweils von den Parteien benutzt wird, einen Unterschied. Also die Parteien nutzen es unterschiedlich, es hat in der Reaktion, macht es einen Unterschied und diese großen Unterschiede, die gibt es einfach bei zum Beispiel einer Plattform wie X oder bei TikTok nicht im Medium. Also die Affordanzen sind da nicht so weit auseinander.
Abby.
Ja, also ich wollte auch nochmal so darauf eingehen. Ich finde, YouTube hat halt mit Abstand die größte Spanne, also die größte Varianz einfach von Content. Und wenn ich mich jetzt, also aus meiner eigenen Erfahrung ist es so, der politische YouTube-Kanal von Parteien her, den ich kenne, der am meisten Follower zum Beispiel hat, also Subscriber, ist, glaube ich, AfD im Bundestag. Und ich finde, das ist richtig krass, weil das sind dann da halt Zusammenschnitte von Reden von Alice Weidel mit reißerischen Überschriften und Thumbnails, die selbst die Bild nicht besser machen könnte. Und das geht richtig ab. Also ich weiß nicht, da haben viele Reden mehrere Millionen Aufrufe. Und ich finde, das ist halt, also ein bisschen sind so meine Aussagen jetzt auch zu dem Thema, was schon gesagt wurde natürlich und auch ein bisschen darauf Bezug genommen. Aber ich finde insbesondere, dass man da auch eben sieht, in den Kommentarspalten gibt es halt so verschiedene Arten von Nutzern im Endeffekt. Einmal so die Leute, die wirklich auf inhaltliche Dinge eingehen, da kann es dann auch zu wirklich gut inhaltlichen Aussagen kommen. Meistens sind es eher Anti-AfD-Aussagen, aber naja. Es kann aber auch eben einfach zu diesem Stumpfen, was man auch von TikTok und Instagram kennt, halt dieses einfach nur Lobgesang in kurzen, Emoji-lastigen Nachrichten eben enden. Und ja, ich finde halt, YouTube ist von dem Nutzerspektrum her extrem groß. Leute, die es wirklich interessiert, die mehr ins Detail gehen wollen. Und ja, auch von der grundsätzlichen Nutzung her, Fehler, der vielleicht oft begangen wird, ist, dass man einfach nur Reels und TikToks, die man auch auf YouTube mit draufbringen möchte, einfach nur wieder repostet und im Endeffekt einfach nur Recycling betreibt, ist natürlich ein gefährliches Spiel, weil wer möchte schon dreimal dasselbe Video am selben Tag sehen?
Und vielleicht noch ganz kurz eine Ergänzung da auch zu der Ausrichtung, also jetzt auch dann, wie viel Reichweite der Account von der AfD bekommt. Ich habe mit drei Kolleginnen, sitzen wir gerade an einem Paper, wo wir 400 europäische Parteien gemonitort haben auf 5 verschiedenen Plattformen, unter anderem auf YouTube. Und da ist eben auch rausgekommen, unter anderem, dass für YouTube auch gilt, was zum Beispiel für TikTok gilt, dass EU-skeptische, also europäische Integrationsskeptische bis abweisende Haltung, also Parteien, die diese verfolgen, den größten Erfolg haben im Sinne von, wie viel Likes, Unterstützung bekommen sie für das, was sie da posten. Und das zeigt also, dass selbst bei der großen Diversität der Inhalte auf der Plattform YouTube, wenn es um politische Inhalte geht, sind auch da EU-skeptische und migrationsskeptische Inhalte bevorteilt.
Abby.
Ja, ich würde nur noch mal einwerfen. Es ging ja eben um Olaf Scholz. Ich habe auch sehr viel bemerkt, also zur Bundestagswahl hin, dass Memes und sowas ja auch eine richtig große Rolle, also in meiner persönlichen Wahrnehmung, gespielt haben. Und bei Olaf Scholz hatte ich vor allen Dingen das Gefühl, ja, es wurde sehr viel auf ihn eingegangen, aber nicht politisch, sondern mehr, er wurde veräppelt. Also halt wirklich in Meme verwandelt und dergleichen. Und dann hatte man also gleichzeitig eine Heidi, die halt eher bewundert wurde, die halt eher für ihre Rede gepriesen wurde. Und dann hast du halt Olaf Scholz, der irgendwie, ich glaube, ein Kartoffelranking gemacht hat. Oder war das der Fußballer? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Und dann dafür dann halt gemimt wurde. Also ja.
Wie nehmen Sie das wahr, Frau Riedel?
Ja, das ist auch tatsächlich etwas, was passiert ist, aber zugleich ist die SPD auch einigermaßen humorvoll mit dieser Memifizierung von Scholz auch wiederum umgegangen. Also es hat, war jetzt nicht so, dass man sich dann beleidigt zurückgezogen hat. Das hätte man sich jetzt, hätte ja vielleicht auch so ein Effekt sein können. Aber so oder so, ja, das ist passiert. Aber die Partei war, und das hat sie besser gemacht als die CDU, war sehr aktiv auf TikTok und hat auch Unterstützung dort bekommen.
Das ist vielleicht die Frage, die wir nochmal genauer fokussieren sollten, auch wenn die Zeit immer knapper wird, wie so der Unterschied zwischen den Parteien war. Man hat ja mal jahrelang behauptet und gesagt, also die AfD ist uneinholbar. Sie hat halt diesen Social Media Bereich, gerade was TikTok betrifft, viel, viel früher für sich erkannt. Und wenn wir jetzt gerade RB zugehört haben, die Followerzahlen auch auf YouTube spiegeln das ja wieder. Mit Blick auf den letzten Wahlkampf würden Sie sagen, dass da ja, die Vorherrschaft der AfD sich manifestiert hat, oder konnten wir gerade am Beispiel der Linken auch erkennen, dass es da ja bröckelt Annäherung gibt, dass das tagsweise sich abwechselt? Wie ist so Ihr Gesamtblick auf diesen im Parteienvergleich quasi?
Also Annäherung im Sinne von Professionalisierung des Social Media Wahlkampfes würde ich durchweg sehen, dass da bei allen Parteien eine Professionalisierung des Social Media Wahlkampfes stattgefunden hat. Ich würde auch sagen, dass man jetzt erstmals gesehen hat, dass diese Überdominanz von Rechtsaußenparteien, wie wir sie eigentlich immer sehen in ganz Europa und worauf auch das Paper, was ich eben gesagt habe, wo ich mit Wiebke Drews, Philipp Darius und Andreas Neumeier gerade dran sitze, die das auch bestätigt noch für den europäischen Parlamentswahlkampf, der jetzt nicht so viel länger her ist als der Bundestagswahlkampf. Wir sehen, dass der jetzige Bundestagswahlkampf zeigt, dass diese digitalen Champions nicht uneinholbar sind. Und das Interessante daran ist, dass die Rechtsaußeninhalte auch deswegen, nicht nur deswegen einen Vorteil haben, weil sie ihre Unterstützerschaft gut mobilisieren können, weil sie 10 Jahre, 15 Jahre Vorsprung haben vor den anderen Parteien, weil sie deswegen Early Adapter sind, weil sie sowieso ein Problem haben, mit klassischen Medien zu sprechen. Das ist ja blöd, wenn man diese Fragen von den Journalistinnen und Journalisten beantworten kann. Diese medienvermittelte Politik will man ja nicht. Also es sind ja alles so Gründe dafür, warum Parteien wie die AfD so früh und so erfolgreich auf diesen Plattformen eben sind. Das ist aber ja nicht der einzige Grund, sondern die Plattformen selbst bevorteilen diese Art von Inhalt ja auch. Negativen Inhalt, Rechtsaußeninhalt, also algorithmisch, das wäre jetzt auch nochmal eine eigene Podcast-Folge, aber um es nur kurz anzutippen, es gibt eine algorithmische Bevorteilung und selbst trotz dieser kann es anderen Parteien gelingen, aufzuholen. Das finde ich einen sehr spannenden Befund für aus dieser Bundestagswahl.
Happy?
Vielleicht genau dazu. Also hauptsächlich werde ich hier heute wahrscheinlich eher mit meinen eigenen Eindrücken als User punkten können, als mit tatsächlichem Fachwissen. Aber im Endeffekt, was mir ganz stark aufgefallen ist, ist, dass insbesondere eben in dem letzten halben Jahr, keine Ahnung, es kann halt generell an meiner Bubble liegen, aber ich habe generell das Gefühl gehabt, dass eben die Linke als Partei, der ist ja so ein bisschen der Vorzeigeschüler in dem ganzen Wahlkampf gewesen, weil es darum geht, halt, okay, TM guckt mich wieder an, vielen Dank, gut aufzuholen. Also man kann es ja nicht anders nennen, aber es war geisteskranke Aufholjagd. Und im Ganzen würde ich dem Ganzen auch definitiv den, ja, Social Media Wahlkampf eben dazu zählen, weil
Im Endeffekt, was ich gesehen habe, war, es ist zum einen professioneller geworden, definitiv. Aber es war auch so, dass ich es eben viel bei den Unterstützern auch gesehen habe. Also ich glaube so, man assoziiert ja natürlich so Social Media hauptsächlich mit den jüngeren Leuten, auch wenn es natürlich nicht eben ja manifest ist und auch ältere Leute eben das nutzen. Ist auf jeden Fall so, dass eben die jüngeren Leute in meinem Umfeld sehr stark im linken Kreis schwimmen. Und dementsprechend habe ich da auch sehr viel mitbekommen. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass über den gesamten Content auf jeden Fall auch sehr viele Wähler, insbesondere jüngere Erstwähler, eben auch mobilisiert wurden, auf jeden Fall.
Ja, sicherlich. Aber ich würde auch immer einwenden, dass man den Erfolg der Linken in diesem Wahlkampf-Endspurt nicht alleine auf den Social-Media-Erfolg zurückführen kann. Ich würde im Umkehrschluss auch nicht sagen, ja, also Social-Media-Aktivität hat keinen Einfluss auf die Demokratie, auf Wahlverhalten, auf politische Einstellungen, auf politisches Vertrauen. Das hat sehr wohl einen Einfluss. Ja. Auch das wäre nochmal ein eigenes Thema. Aber das alleine ist es zumindest nicht gewesen, sondern es sind verschiedene Faktoren, die da zusammengekommen sind, weshalb die Linke als ein Gegenangebot so gut funktioniert hat in dem Wahlkampf. Aber ja, das ist die Social-Media-Aktivität ist auch ein Punkt. Und auch selbst wenn sie auf TikTok so erfolgreich waren, heißt es ja noch lange nicht, Thema Stichwort wieder Spillover-Effekt, dass es nur diejenige, die Alterskohorte gesehen hat, die selber auf TikTok aktiv ist. Also alleine diese mediale Präsenz, dass enorm viele reden darüber, was da, was passiert auf TikTok und wie erfolgreich die Linke und Reichenick auf TikTok ist. Das hat ja auch schon wieder eine Auswirkung auf den Diskurs über die Bundestagswahl.
Ja, ich kann auch nicht zwingend mit Fachwissen punkten, aber ich kann auf jeden Fall auch aus RBs eigenem Leben tatsächlich berichten und aus RBs Social-Media-Erfahrung. Und da habe ich auch wahrgenommen tatsächlich, dass die Linken relativ präsent sind. Aber abseits dessen möchte ich auch noch auf einen anderen Punkt eingehen. Und zwar glaube ich persönlich, dass es gar nicht so stark darauf ankommt, AfD-Argumente meinetwegen zu entkräften auf Social Media oder ihnen extrem stark entgegenzuwirken über inhaltliche Videos, sondern ich glaube, dass es sehr wichtig ist und ich glaube, das merken die Parteien aktuell und das zeichnet sich aus und das ist wichtig für die Reputation, dass sie überhaupt Präsenz zeigen in diesen Plattformen. Die bloße Präsenz ist schon mit das meiste, was sie meines Erachtens nach tun können, weil sie diesen Bild, was ja die AfD zeichnet oder die AfD zeichnen will von okay, die sind so und so, die machen dies und die machen das falsch und wir schneiden hier noch irgendwas Dummes zusammen, weil sie dem durch das entgegenwirken. Und wenn selbst wenn Olaf Scholz sich zum Meme machen lässt und es mit Humor nimmt, das ist ja noch witzig, zeigt es trotzdem ein anderes Bild als das, was die AfD von ihm vielleicht zeichnen wollen würde. Und an dem Punkt, wo ich auf diesen Plattformen präsent bin, ist für die Leute, die sich irgendwelche AfD-Sachen anschauen, der Weg viel kürzer. Also der Weg von, ich schaue mir das an und denke, oh, hier ist ja noch was von Olaf Scholz meinetwegen. Vielleicht wird er da ja auch niedergemacht und hat sich so ein normales, was ihn halt als Menschen zeigt, als Menschen wie uns allen, dann habe ich direkt eine andere Meinung oder der Eindruck ist ein anderer und dann komme ich vielleicht raus aus dieser Blase. So die Hoffnung. Und deswegen glaube ich, dass diese Präsenz an sich schon ganz viel dafür tut, dass diesem Vorsprung, von dem wir gerade sprachen, von 5 bis 10 Jahren entgegengewirkt wird.
Ja, absolut. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn man das dann zusammenbringt mit Mobilisierung, hat man schon einiges erreicht. Weil es ist wirklich so eine Sache, wenn Parteien die digitalen Plattformen nicht nutzen, lassen sie einen ganz zentralen Raum des politischen Wettbewerbs links liegen und nehmen sich damit eigentlich Möglichkeiten, um für sich zu werben. Was ich so erstaunlich daran finde, ist, dass es offenbar dieses Katastrophenlernen erst gebraucht hat, dass man da nicht selber so ein bisschen auf die Idee früher schon mal gekommen ist. Ja. Das ist das, was mich dann doch ein bisschen erstaunt. Und ja, auf jeden Fall aber da sein auf den Plattformen und Präsenz zeigen, weil es geht auch tatsächlich dadurch, dass so viele Kommunikation und Interaktion auf den Plattformen läuft und man dann auch diese, ja, darum, deswegen geht es auch darum, um die Frage, was sieht man überhaupt noch? Also welchen Inhalten, welchen politischen Botschaften ist man überhaupt noch exponiert? Und da sind diese Timelines und die Feeds, die man da hat, einfach zentral. Und wenn man versucht, als Partei da nicht reinzukommen, weil man kein Engagement da zeigt, dann ist man einfach für die Plattform verloren.
Hans.
Haben Sie belastbare Einschätzungen, in welchem Ausmaß in den USA, die, ich meine, Trump ist ja die menschgewordene Selbst-TikTokisierung, nicht? Zu welchen Anteilen ist sowohl sein Wahlerfolg in Zahlen als auch die ideologische Spaltung, wenn man so will, der US-amerikanischen Gesellschaft Resultat von Social-Media-Kommunikation?
Also Social Media Kommunikation hat einen substanziellen Beitrag zur Polarisierung und die Literatur bezieht sich dabei, also die Forschungsbefunde, vor allen Dingen auf den US-amerikanischen Kontext, wo wir so tendenziell Konkurrenz, Mehrheitsdemokratie haben, wo ja eben ein bisschen mehr Konfrontationslinie ist. Aber wir sehen das auch darüber hinaus, diese Fragmentierungs- und Polarisierungstendenzen auch in anderen Gesellschaften, auch zum Teil in Deutschland. Und Trump ist jemand, der mit der Art der Sprache, ich meine, er hat ja eine eigene Social-Media-Plattform gegründet. Also das bringt das Ganze ja sozusagen nochmal auf die Spitze. Und er hat genau diese Spillover-Effekte ja eigentlich also perfektioniert. Die gesamte US-amerikanische Medienöffentlichkeit und auch Opposition ist ja nur dem hinterhergerannt, was er dann da irgendwie an kleinen Fetzen hingeworfen hat auf den Plattformen. Und deswegen ist das ein zentraler Punkt. Auch solche Sachen wie Capitol Hill Riots, das sind Ereignisse gewesen, die sich maßgeblich auch orchestrieren und orchestriert haben über diese, über Plattformen, über Social Media Plattformen.
Vielleicht eine Frage, die wahrscheinlich ein bisschen absurd klingt, aber okay, gut, also wirklich, ich kann das nicht, ich möchte eine Frage stellen und dann guckt mich TM an wie ein vercracktes Eichhörnchen. das geht nicht. Tut mir leid. Auf jeden Fall, was mich wirklich brennend interessiert, inwiefern spielt überhaupt diese ganze Thematik der Memes im Wahlkampf eben eine Rolle. Also ich glaube insbesondere, eigentlich geht es nur um die jüngeren Wähler, weil ich glaube, wenn wir uns angucken, jetzt in den etwas gehobenen Alterskategorien, so zum Beispiel Herr Kabisch, den wird wahrscheinlich Brain...
Sag mal, bitte. Oder ich dachte, du sagst jetzt Hans, aber bitte, hey.
Nein. Dem werden wahrscheinlich Brainrot-Memes wie alles andere komplett tangieren, also sei es der horizontal drehende Fisch oder ähnliches. Aber das ist so eine Sache, die mich auch insbesondere bei der Linken auch aufgefallen sind, dass sie eben ganz, ganz stark eben das, was so irgendwann mal aufgekommen ist, wie zum Beispiel eingeölter Gysi, weil der gespitzt hat wie ein normaler Mensch, haben sie dann genutzt und sofort als ja, Waffe, als Mittel eben im Wahlkampf genutzt haben.
Mhm. Ja, also Mimifizierung funktioniert natürlich bei denjenigen, die es sehen, aber das funktioniert deswegen, weil es so, das ist ja, das bleibt ja sofort hängen. Also es ist ja, als hätte einem jemand ein kleines Nägelchen irgendwie hier hingehauen am Kopf. Ja, das verfängt so gut, also Mimifizierung ist sozusagen Next Level nach emotionalisierten Wahlkampf, würde ich sagen. Also das, ne, man will seine Botschaften rüberbringen. Das eine ist, man macht das Sachargument, man erläutert das alles. Da verliert man ja schon ein paar, weil einschlafen. Jetzt bringt man dann doch nochmal die persönliche Story mit rein, die Emotionalität, attacht das alles irgendwie mit einer konkreten Person, die für irgendwas steht. Ah, schon mal besser. Und jetzt kriegen wir die Nummer mit der Mimifizierung noch dazu. Jetzt müsste man natürlich dafür sorgen, dass das dann unterschiedliche Alterskohorten auch noch alles mitkriegen. Aber ja. Ich sage immer, die Omas und Opas in Deutschland sind mehr mit Social Media verbunden, als sie selber glauben, weil in der Familien-WhatsApp-Gruppe, da landet auch ganz viel, was vorher irgendwo auf TikTok war. Und so haben wir dann von Social Media zu Social Media verschiedene Spillover-Effekte.
Ja, Die gehobene Altersgruppe. Dankeschön, RB, dafür auch noch. Das sagt mir meine Frau schon oft genug, das reicht. Ja, Farida, wir haben so langsam unser Zeitende erreicht für die Besprechung, aber ich habe noch eine Frage an Sie. Die ist so genereller Natur, oder generell stimmt nicht ganz. Wir hatten vor, glaube ich, 2-3 Monaten einen Termin bei Frau Eichwede. Frau Eichwede war damals noch direkt gewählte Kandidatin bei uns im Wahlkreis, wird ja jetzt vermutlich künftige Justizministerin werden. Und wir haben sie auf ihren Social-Media-Auftritt angesprochen. Also sie hat einen Social-Media-Auftritt auf allen Plattformen, aber die Frage war so ein bisschen, wie sie das gestaltet. Weil Hintergrund war, letztes Jahr war Lars Klingbeil hier in Potsdam und hat in seinem Gespräch über Social-Media in SPD gesagt, man müsste genauso krawallig und laut sein wie die AfD. Und wir haben sie darauf angesprochen und gesagt, okay, wie ist denn ihre Social-Media-Strategie? Und man muss ehrlich sagen, ich glaube, das kann man auch hier on-air sagen, ihre Antwort war wenig befriedigend, / eigentlich hat sie keine Strategie, so richtig. Deshalb wäre meine Schlussfrage, wenn sie eine Partei ihrer Wahl, nehmen wir die SPD, so, die hat es gerade nötig, wenn die eine Empfehlung bräuchte, wie sollte ihre Social-Media-Strategie denn aussehen, um ja noch reichweitenstärker, noch konkurrenzfähiger zu werden? Was würden Sie der SPD ganz konkret empfehlen? Wie sollten Sie vorgehen?
Oh, das ist ja jetzt eine harte Frage. Ja, so ganz schnell soll ich noch kurz zum Schluss darauf antworten.
Natürlich, klar.
Also der erste Punkt ist, sowohl für die SPD wie für alle anderen Parteien, wenn man soziale Medien, also erstens nutzen Sie soziale Medienplattformen. Zweitens nutzen Sie nicht nur alleine Social-Media-Plattformen und hoffen, am Ende kommt was Tolles dabei raus, sondern sorgen Sie auch dafür, dass Sie gehört und gesehen und amplifiziert werden. Und zwar nicht nur vom Algorithmus, sondern auch das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, das Vorfeld, die Unterstützerschaft. Wie kann das gelingen? Am ehesten, indem man sich auch mal traut, neue Formate zu machen, indem man sich traut, diese persönliche Note, das muss authentisch sein, sonst funktioniert es nicht. Authentizität ist ein wichtiger Punkt. Da darf man sich schon mal das eine oder andere bei Influencern abschauen. Diese Geschichte mit den parasozialen Beziehungen, ich lasse es jetzt nur mal als Schlagwort noch mal hier mit da drin liegen, ist tatsächlich ein ganz spannender Punkt. Das nächste ist, anerkennen Sie, dass alle Plattformen unterschiedlich funktionieren und versuchen Sie nicht, alles auf allen Plattformen gleich auszurollen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und trauen Sie den jungen Menschen in Ihrer Partei zu, dass sie in der Lage sind, die Partei digital nach vorne zu bringen.
Okay, haben Sie Skepsis, dass es bisher nicht gemacht wird, ja?
Es wurde deutlich besser gemacht als noch früher. Also alle sind deutlich besser und professionalisierter in ihren digitalen Strategien und Kampagnen gewesen. Deutlich, deutlich besser. Aber ich habe trotzdem, ohne dass ich mache keine Partei- oder Politikberatung, bin da auch weniger nah tatsächlich an einzelnen Parteien dran als vielleicht manche andere Menschen, die so Parteienforschung noch machen und irgendwie nah an der Empirie dran sind. Insofern würde ich jetzt kein negatives Urteil an der Stelle treffen. Aber sagen wir mal so, was man so ein bisschen mitbekommt, ist, dass es Parteien sind altehrwürdige Organisationen mit klaren Strukturen und Hierarchien. Nicht ohne Grund dauert es ein bisschen, bis man zu einem parteipolitischen Spitzenposten kommt. Und da spielt das sich Durcharbeiten auch im Alter von der Jugend bis zum Alter dann doch eine Rolle. Und ich glaube, dass soziale Medienplattformen ist ein Metier, in dem sich jüngere Altersgruppen bis 30 deutlich besser auskennen als, also im Mittel. Ja, ich will jetzt hier keine Altersdiskriminierung machen. Aber es gibt mehr unter den jüngeren Parteimitgliedern, die sich sehr gut damit auskennen, als unter den älteren Parteimitgliedern. Ich glaube, die steile These darf ich in den Raum stellen. Und deswegen eben einfach meine Empfehlung, hören Sie auch mal auf die Jungen und trauen Sie sich, ein paar Sachen zu machen.
Das dürfen Sie komplett. RB hat eh schon alle beleidigt heute. Insofern ist das kein Problem mehr, Frau Riedl, an der Stelle. Und insofern, es hören ja Teile von dem zumindest Wahlkampfbüro von Frau Eichwede mit. Eine davon war ja auch mal Teil dieses Teams hier. Insofern glaube ich, wir kriegen da sowieso eine Rückmeldung. Und ob sie unsere Tipps annimmt oder nicht, werden wir dann sehen. Ja, Frau Riedl, danke, dass Sie heute Zeit für uns genommen haben, so ein bisschen in diese Welt eingetaucht sind. Und wir hoffen, dass wir so ja damit diesem Part so ein bisschen mehr Licht gegeben haben, gerade auch diesem Teil der Forschung. Und danke Ihnen sehr, dass Sie heute bei uns waren.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, hier bei Ihnen in dem Format sein zu dürfen. Dankeschön. Und dann wünsche ich Ihnen noch eine weitere gute
Sendung.
Ja,
und alles
Sendung,
Gute.
Ja,
bis irgendwann genau. Zum nächsten Mal.
Ja, das auf alle Fälle. Wir hören uns wieder. Machen Sie es gut, Farid.
Sehr
Tschüss.
Gerne.
Ja, genau. Und im zweiten Teil unserer heutigen Ausgabe oder Sendung, wie es Farid gerade gesagt hat, wollen wir den Blick werfen auf den Koalitionsvertrag. Jetzt wissen alle, Vertrag ist nicht der richtige Begriff dafür. Wir benutzen ihn mal trotzdem. Koalitionspapier habe ich gelesen, Koalitionsvorschlag, Planung, was auch immer. Und auch wenn wir aktuell jedenfalls heute beim Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht wissen, was beim SPD-Mitgliederentscheid rausgekommen ist, gehen wir mal davon aus, wir haben trotzdem eine große Koalition oder, wie am Anfang gesagt, Black-Rot am Horizont. Und die Frage ist so ein bisschen, was steht da wirklich drin? Und was nehmen wir da mit? Was sind die Beschlüsse oder die Hoffnung, Beschlüsse sind es ja nicht, was sind die Hoffnungen, ihre Ziele und was soll da quasi rauskommen? Und diese Frage wollen wir nicht alleine betrachten, sondern haben auch dafür eine Gästin eingeladen, wo wir sehr froh sind, sie bekommen zu haben, denn ich höre, also ich verfolge sie sowieso sehr, sehr gerne und höre sie am liebsten, wenn sie samstags immer im Presseclub ist, ein Format von Markus Feldenkirchen. Und immer wenn sie da zu Gast ist und ein konservativer Gegner ist, meistens ist es der Herr Bröcker, glaube ich, der so ihr Gegenpart ist. Also wenn sie die geschafft hat, hört da gerne mal rein. Wie es Frau Herrmann immer gelingt, Herrn Bröcker in drei Sätzen Schachmatt zu setzen, ist eine Freude, gerade wenn es um Schuldenbremse geht. Insofern sind wir sehr froh, dass sie heute bei uns ist. Ulrike Herrmann, hallo Frau Herrmann.
Ja, hallo.
Ja, Frau Herrmann, vielleicht sagen Sie ganz kurz was über sich, jenseits meines Lobgesangs, den ich gerade begonnen habe. Wer sind Sie, was machen Sie und warum sollen wir gerade mit Ihnen über diese Koalitionsergebnisse sprechen?
Ja, also ich bin Wirtschaftsredakteurin bei der Tageszeitung, bei der TAZ, auch schon seit 25 Jahren. Ich bin ausgebildete Bankkauffrau. Das ist ja ganz selten im Journalismus, gibt es eigentlich gar nicht. Kann man sich ja vorstellen, welche Folgen das hatte. Also immer, wenn es eine Finanzkrise gibt, bin ich dafür zuständig in der TAZ. Danach habe ich noch Geschichte und Philosophie hier an der FU studiert. Und nebenher schreibe ich Bücher. So, ich bin auch gerade jetzt wieder damit beschäftigt, ein Buch zu schreiben und eigentlich total im Stress.
Darf man fragen, worüber Sie aktuell schreiben? Oder ist das noch ein groß gehütetes Geheimnis, das niemand erfahren darf?
Nee. Nein, ich schreibe über die, aber das ist jetzt nicht der Titel, das ist nur der Inhalt. Ich schreibe über die Ökonomie von Kriegen. Nicht? Und der Anlass ist natürlich die Ukraine. Aber man weiß ja auch, dass China Taiwan angreifen will und wahrscheinlich auch wird.
Ja, ganz genau. Und wir wollen mit Ihnen heute und mit uns quasi den Blick werfen auf die Ergebnisse dieses Koalitionspapiers, Koalitionsvertrages. Und die erste Frage, die ich quasi in die Runde geben würde an euch, ist, wenn man diesen Koalitionspapiervertrag sich generell anschaut, dann stehen da ganz, ganz viele Dinge drin. 144 Seiten sind es insgesamt. Und doch gibt es vielleicht Sachen, wo wir erstmal sagen, ja, das sind Punkte, die haben mich überrascht am Vertrag oder auch im Entstehen des Vertrages vielleicht, an den Verteilungen und vielleicht auch Sachen, wo ihr sagt, hu, da gab es jetzt wenig Neuüberraschendes. Wie ist zuerst mal euer Blick so generell auf den Koalitionsvertrag? Frau Herrmann, Sie können ja gerne erstmal starten und dann gebe ich die Frage nochmal in die Runde. Wie ist so Ihr genereller Blick?
Na, ich glaube, bei diesem ganzen Koalitionsvertrag ist wichtig, dass die zwei wichtigsten Entscheidungen gar nicht im Vertrag stehen, sondern schon vorher beschlossen wurden. Das ist einmal zu sagen, dass Verteidigungsausgaben über 1% des Bruttoinlandsproduktes nicht auf die Schuldenbremse angerechnet werden. Also man hat da die Schuldenbremse praktisch ausgesetzt. Und was da sehr wichtig ist, es gibt keine Deckelung nach oben. Also man kann jetzt unbegrenzt in die Verteidigung investieren. Was aus meiner Sicht sehr richtig ist, das können wir ja vielleicht noch diskutieren. Und der zweite Punkt ist, dass man daneben eben ein sehr großes Investitionspaket geschnürt hat von 500 Milliarden, sodass man jetzt auch genug Geld hat, um in den Klimaschutz zu investieren. Also diese Regierung hat jetzt erstmal die Kassen gefüllt, nicht, und kann jetzt Geld ausgeben. Und es gibt auch noch, das ist dann in dem Koalitionsvertrag, eigentlich die Vereinbarung, dass man die Schuldenbremse auch reformieren wird. Und dafür gäbe es zumindest im Bundestag auch eine Zweidrittelmehrheit, weil die Grünen und auch die Linken würden da ja zustimmen. Also wir würden natürlich dann noch Sachen reinverhandeln und alles ein Riesengezerre, aber das ist realistisch, dass man die Schuldenbremse reformieren kann.
Zumindest, wenn man gemeinsam ins Gespräch kommt darüber. Das ist ja auch geplant, genau, mit einer Expertenkommission die Reformation vorzunehmen. Gut, ich gebe die Frage mal in die Runde. Wie ist euer Blick so generell? LB, du kannst gerne starten.
Genau, also die eine Sache, die mich jetzt beim groben Überblick sehr überrascht hat, ist, dass die SPD tatsächlich doch ein paar ihrer Punkte reingepresst gekriegt hat. Ich dachte, das wird wieder so ein Merkel-GroKo-Ding, sie hat es jetzt so benannt, weil Merkel-Ära und so, dass die SPD basically daneben steht und anders abnickt und die CDU irgendwie da ihren Quatsch macht, was ja jetzt natürlich auch nicht 100% war, ne, überspitzen und so. Aber die SPD, man kann Teile im Koalitionsvertrag lesen, wo man sich denkt, okay, das klingt, als ob das von der SPD durchgebrochen wurde. Und das fand ich eigentlich positiv überraschend. Der Rest war eher nicht so doll.
Alles negativ, außer die SPD. Ja, es kommen so leichte JH, JS sind es richtig, JS-Vibes durch. RB.
Ich glaube, ich möchte meinem Genossen JV den Vorrang lassen, weil wenn ich die Zahlen noch beherrsche, dann steht die 1 vor der 2.
Das stimmt, du hast recht, aber irgendwie war ich gerade auf dich so fokussiert, es tut mir leid. Vielleicht liegt es an der Altersdiskriminierung. JV, du kannst, über ganz kurzer Disclaimer, JV hat leichte technische Schwierigkeiten. Wir sind gespannt, wie er jetzt klingt. Hol uns ab.
Ja, also erstmal hört man mich.
Man hört dich, aber die Frage des Wies, okay, aber wir nehmen es hin. Los, los. Okay.
Gut, also danke Robert, RB, sorry. Kabelst du mir zum Schein, dass du mir den Vorrang gelassen hast. genau, also erstmal zum Koalitionsvertrag generell, würde ich sagen, was mich überrascht hat am Koalitionsvertrag. Ich bin da tatsächlich gar nicht bei allen Themen so detailliert drin, aber was mich wirklich überrascht hat, ist diese Schwammigkeit und Undeutlichkeit an vielen Stellen im Koalitionsvertrag. Also das ist ja wirklich an manchen Stellen sehr deutlich geworden, dass der Koalitionsvertrag da mit Wörtern wie erreichbar und wollen sehr viel gearbeitet hat, aber wenig Wörter wie werden beispielsweise genutzt wurden. Das heißt, wir wollen das erreichen, wir wollen das verändern, aber sehr wenig konkret an manchen Stellen tatsächlich ist es dann im Endeffekt gewesen. Und das sieht man beispielsweise auch, um jetzt ein Beispiel zu nennen, beim Mindestlohn, da ist ja eigentlich der 15 Euro Mindestlohn, steht ja zumindest drin im Koalitionsvertrag, da steht aber, dass er erreichbar ist, was ich auch eine sehr interessante Wortwahl finde, um es mal so zu sagen. Eigentlich ist das auch ziemlich insgesamt eher negativer Punkt, weil eine Regierung, die wirklich Sachen anpacken will, sollte da auch deutlich besser kommunizieren und deutlicher darin sein, wie sie die aktuellen Probleme unserer Zeit lösen wollen. Und mit solchen schwammigen Formulierungen und solchen wirklich unkonkreten Worten kommt man dann wenig weit, meiner Meinung nach. Deswegen, das war eine der Überraschungen, meiner Meinung nach, beim Koalitionsvertrag.
Also erstmal möchte ich JV wirklich dafür danken. So grazil auszusagen, dass man keinen Plan hat, was abgeht, habe ich persönlich nicht geschafft in meiner Eröffnungsrede. Deswegen wirklich meinen tiefsten Respekt, den ich dir da ausdrücken muss. Was mich persönlich ganz stark verwundert hat, dass es ein neues Ministerium geben soll, Bundesministerium. Ich weiß nicht, ob der Finger heißt, stimmt nicht. Oder ach, was doch, auch immer, schon. TM, bitte schalte dich mit ein, wenn du was dagegen zu sagen hast. Vielen Dank. Aber auf jeden Fall wundert es mich wirklich sehr, wenn man sagen möchte, ja, wir wollen Bürokratie abbauen, deswegen gibt es nochmal ein extra Ministerium dazu. Oh. Also ein bisschen auch so vom Inhalt geht es ja auch so Digitalisierung, Effizienz, so fast schon in Richtung Doge. Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das so positiv finde, plus dann noch die Besetzung, dem Mediamarkt-Vorstand, also Mediamarkt-Saturn-Vorstand, könnte super laufen und es wäre dann ein super geiles Beispiel für kompetenzorientiertes Besetzen von Führungsrollen. Könnte natürlich auch nach hinten losgehen, wir werden es sehen. Wir sprechen uns in 4 Jahren wieder. Auf jeden Fall, es hat mich einfach geisteskrank verwundert, dass man nochmal ein extra Ministerium dazu geballert hat und dass die SPD so viele Ministerien auch besetzen könnte, aber macht halt Sinn. Ist halt nicht 1:1 vom Anteiligen her im Ministersitz so.
Ja, das war der sag nicht, was ich sagen will, Finger. Weil ich sage das jetzt auch ganz grazil, Zitat RB, ich habe nicht so viel Plan, was abgeht. Das ist der aktuellen zeitlichen Kapazitäten geschuldet. Allerdings möchte ich auch etwas zu diesem Ministerium sagen. Es ist kein Ministerium mehr geworden deswegen, weil ich glaube, das Bildungsministerium hat man einfach an sich aufgelöst und der Bereich Bildung geht jetzt zum Familienministerium, was schon lange angedacht war. Das finde ich interessant. Ich glaube auch, dass das durchaus was werden könnte. Was ich nur gelesen habe und was ich einen validen Punkt finde, wenn Bildung zum Familienministerium geht, was ja durchaus logisch und nachzuvollziehen wäre, was wird dann aus den Hochschulen, also Universitäten und so? Die sollten nämlich, oder vermutlich wäre es besser, das sagen die auch selbst, wenn sie dann zum Raumfahrtforschungs- und Technologieministerium gingen oder in deren Aufgabenbezug fielen, weil das sehr viele Prozesse vereinfachen würde, weil ja sowieso an Universitäten Bildung und Forschung unter einen Hut gebracht werden muss. Und das, ja, schöne Veranschaulichung des Hutes, danke, RB. Leider ist kein Video, aber hat er toll gemacht an alle Hörerinnen und Hörer. Da kann man sich vorstellen, RB ist ein absoluter Künstler im Darstellen von Hüten mit Händen. Mhm. Und ja, ich glaube, das hat mich überrascht und das finde ich interessant. Und ich bin gespannt, ob dieser Wandel sich erfolgreich vollzieht, weil ich glaube, dass es durchaus Potenzial hat.
Das klang ja ein positiver Ausgang des Ganzen. Hans, was hat dich überrascht? Gibt es Sachen, wo du erstmal ganz generell sagen würdest, damit hättest du nicht gerechnet oder Sachen, wo du gleich sagst, negativ?
Ach Gott, ja. Also es fallen einem so viele Begriffe zu diesen über 140 Seiten ein. Auf der einen Seite ist das ein Kessel Buntes, wo es haben ja wirklich sehr viele Arbeitsgruppen, Individuen daran mitgeschrieben am Ende. Und sehr viel von dem, da sieht man dann, ja, da hat der diesen Satz mit reingedrückt und der diesen Satz mit reingedrückt, der diesen Satz mit reingedrückt. Da kann sich also jeder Akteur immer wiederfinden und sagen, ich habe doch meinen Punkt gemacht. Nur welches Gesamtwerk ist daraus entstanden? Ist da etwas entstanden, wo man sagt, das ist, ich habe mir vor einiger Zeit noch mal die Regierungserklärung von Willy Brandt angeguckt. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Das war eine Dreiviertelstunde im Bundestag. Und in dieser Dreiviertelstunde, das waren, ich glaube, wenn man es ausdruckt, sind es dann nachher 20, 25 Seiten. Da war tausendmal mehr Substanz und strategische und politische Dimension drin, als in diesen 146 Seiten. So, also dieses Einkesselbuntes, das eröffnet relativ viele Optionen für alle Möglichkeiten. Die SPD hat, wurde ja schon darauf hingewiesen, aus einer vom Wahlergebnis her beschissenen Situation relativ viel gemacht. Auf der einen Seite in der Zahl der Minister- und Ministerinnenposten. Der vielleicht wichtigste Satz für die SPD, da macht Klingbeil den Lindner, ist der Satz, alle Maßnahmen der Koalitionsvereinbarung stehen unter dem Finanzierungsvorbehalt. Das heißt, das ist die Möglichkeit, und Klingbeil wird Finanzminister, es ist die Möglichkeit, mit der Brechstange, und Lindner hat das mit der Brechstange gemacht, wenn es ihm passte, zu sagen, das ist nicht finanzierbar, da lege ich mein Veto ein. Das wäre größtmöglicher Koalitionsknatsch und Krach, aber formal hat Klingbeil die Möglichkeit dazu, jetzt hat Ulrike Herrmann schon völlig zu Recht darauf verwiesen, dass die vor allem diese beiden 500 Milliarden Töpfe, dass die natürlich ein ungeheures Potenzial darstellen. Die Regierung hat Geld, das sie ausgeben kann. Aber man kann aus dem aus der Vereinbarung für meine Begriffe noch nicht so recht ablesen, wofür sie es denn dann tatsächlich ausgeben werden. Bei der Bundeswehr kann man sich das noch am ehesten, also Verteidigung noch am ehesten vorstellen. Schon bei der Infrastruktur weiß ich nicht, was da so alles dazugehören wird oder nicht. Und dann gibt es relativ viele Punkte auch, wo für konservative Politik jede Menge Hintertürchen offen sind. Da ist dann wieder alles Technologie offen und dann muss gerade beim Umweltschutz, dann wird angestrebt und es wird gemonitort und so. Also das ist eigentlich eine Aktionsplattform, die eigentlich nur bedeutet, mal gucken, wie die Kräfte sich entwickeln und dann wird beim Tauziehen jeder an seiner Ecke des Taus ziehen können. Und ob man damit einen, letzter Satz, einen erfolgreichen konzeptionellen Gegenentwurf geschaffen hat, um dem verbreiteten Überdruss im Wahlvolk, der sich ja auch in den Ergebnissen und auch jetzt wachsenden Zustimmungswerten zur AfD darstellt, ob man dem damit begegnen kann, da habe ich noch 3 Fragezeichen mindestens.
Ja, in alter Moderatorenmanier hast du schon den ganzen Bogen gesponnen, auch ans Ende. Vielleicht noch ein kurzer Punkt, dann kann Frau Herrmann gleich nochmal. Als Ergänzung, dieser Finanzierungsvorbehalt ist ja wohl unter anderem deshalb drin, weil die, wenn man den Berichterstattung glauben mag, die SPD ja in der letzten Woche am Sonntag nochmal mit diesem eigenen Strategiepapier kam und mit der Forderung nach Steuererhöhung, die ja kurz davor stand, diese ganzen Verhandlungen zum Scheitern zu bringen. Und letztlich scheint so Interpretation mancher Kommentatoren dieser Finanzierungsvorbehalt dann der Kompromiss irgendwie gewesen zu sein, aber Hans, du hast natürlich völlig recht. Letztlich ist das so ein bisschen das große, große Fragezeichen, wo man nicht genau weiß, in welche Richtung es dann irgendwie gehen kann insgesamt. Frau Herrmann, Sie können gerne diese erste Frage so ein bisschen abrunden aus Ihrer Perspektive.
Ja, da waren jetzt schon so viele interessante Gedanken. Dazu würde ich jetzt gerne was sagen. Also zum ersten zum Finanzierungsvorbehalt. Ich muss ja sagen, ich bin heilfroh, dass der drin steht, weil dieser Finanzierungsvorbehalt nämlich die Möglichkeit ist, die Steuerreform der Union zu killen. Man muss ja sagen, dass die Union hatte große Geschenke für die Reichen vor. Von diesen Geschenken ist eigentlich sowieso nicht mehr viel übrig geblieben. Also der Soli bleibt ja. Dann ist der nächste große Punkt die Unternehmenssteuerreform. Also die Körperschaftssteuer soll von 15% auf 10% sinken und zwar jedes Jahr um 1%. Man muss sich aber klar machen, dass in dem Moment, wo das tatsächlich verabschiedet wird, man es nie wieder zurückbekommt. Also man kann in Deutschland Steuergesetze abschaffen, aber man kann sie nicht wieder einführen, weil es so ist, dass alle Steuergesetze mit wenigen Ausnahmen auch durch den Bundesrat müssen. Und dann, wenn man sie wieder einführen will, dann braucht man da eine Mehrheit. Das ist praktisch unmöglich, weil die CDU, AfD und so, die haben dann eine Vetomacht zusammen und die wollen ja keine Steuererhöhung. Das heißt, man muss eigentlich diese Körperschaftsteuerreform strukturell verhindern. Und da wäre dieser Finanzierungsvorbehalt schon mal eine Möglichkeit. So, und das heißt, das bedeutet, die CDU wird nicht mehr viele Geschenke bekommen, jenseits dessen, was sie durchgekriegt hat. Das ist ja die Subvention des Agrardiesels ist jetzt wieder in voller Höhe. Und die Restaurants kriegen Mehrwertsteuer von 7%. Aber damit hat sich das auch mit den Geschenken. Und das finde ich wirklich gut. So, dann war noch die Frage, ist denn das hier nicht alles total konzeptlos? Das war ja jetzt so die Idee von Hans. Ja, das stimmt. Das ist, wenn man mal von den großen Töpfen absieht, die schon vor dem Koalitionsvertrag beschlossen wurden, dann steht da nicht viel drin. Ich glaube aber, dass das kein Zufall ist, sondern das ist eine Reaktion auf die Ampel. Die Ampel hatte ja wirklich mit großem Brimborium gestartet und war dann eine Fortschrittskoalition und so weiter, viel Hoffnung und ist dann desaströs gescheitert. Und ich glaube, dass die Bevölkerung gar keine Lust gehabt hätte, jetzt wieder eine zweite Fortschrittskoalition oder irgendwas anderes zu erleben, sondern ich glaube, dass die Stimmung so ist, Hauptsache die Regierung funktioniert. So, und ich glaube, und das wird mit diesem Koalitionsvertrag eigentlich bedient, nach dem Motto, jetzt kommt hier der Pragmatismus und wir machen jetzt mal das, was nötig ist. So, dann war die Frage auch von Hans, ja, wofür kann man denn jetzt diese zusätzlichen Milliarden einsetzen, die da schon beschlossen wurden, vor allen Dingen im Investitionsfonds? Da gibt es klare Bedarfe, die auch im Koalitionsvertrag genannt sind. Was nochmal wichtig ist, das haben die Grünen rein verhandelt, auch alles noch vor dem Koalitionsvertrag. Es geht ja hier um zusätzliche Investitionen. Also was nicht möglich ist, ist, dass man Investitionen, die man schon hat im Haushalt, irgendwie verschiebt in diesen Topf und dann die frei gewordenen Milliarden an die Unternehmer verschenkt. Sowas geht nicht. Es geht um zusätzliche Investitionen, aber da ist eigentlich klar, was man braucht. Das erste sind Gaskraftwerke. Also je mehr man auf Wind und Sonne umstellt, desto schwankender wird ja die Stromversorgung, weil die Sonne nicht immer scheint, der Wind weht nicht immer. Und für diese Flauten oder die Dunkelheit muss man vorsorgen. Und das geht nur mit Gaskraftwerken, weil die eben sofort anspringen können. Diese Gaskraftwerke gibt es aber bisher nicht in ausreichendem Maße. Und was noch schlimmer ist, diese Gaskraftwerke werden sich nie rechnen, weil die ja nur laufen sollen, wenn es nicht genug Strom aus Wind und Sonne gibt. Aber ein riesen Gaskraftwerk, das in der Gegend rumsteht und eigentlich nie läuft, sondern immer nur dann, wenn man es mit einer Flaute zu tun hat oder mit Dunkelheit, kann sich nicht amortisieren. Das sind auch strukturelle Probleme, die nicht gelöst sind und an denen auch Habeck schon gescheitert ist. So, das Thema Gaskraftwerk ist also ein langweiliges Thema, von dem die meisten Deutschen noch nie gehört haben, aber absolut zentral. Und das hat jetzt diese Koalition geerbt und in ihren Koalitionsvertrag auch reingeschrieben. Also, das zweite große Problem, das auch geerbt wurde von Habeck, was nicht Habecks Schuld ist, sondern er hat das Mögliche gemacht, ist der Ausbau der Netze. Also je mehr Strom wir brauchen, weil wir E-Autos haben, Wärmepumpen haben, sonst was haben, desto mehr Stromnetze braucht man. Das sind gewaltige Ausgaben. Allein die Investitionen in das Stromnetz, so wie es jetzt gebaut wird, würde sich auf ungefähr 500 Milliarden Euro belaufen. So, da wäre der ganze Investitionsfonds schon weg. Deswegen gibt es nur am Rande jetzt eine Diskussion, ob man nicht doch einfach Hochspannungsleitungen legt, also sozusagen, wie man das kennt, ja, überirdisch mit diesen großen Masten und nicht alles verbuddelt, weil man das gar nicht finanzieren kann. So, und dann gibt es noch die Bahn. Die braucht auch viel Geld, die braucht auch mehr Geld, als bisher eingestellt ist. Dann gibt es, steht auch im Koalitionsvertrag, man will ja die Unternehmen weiterhin unterstützen, wenn sie auf klimaneutrale Technik umstellen. Jetzt ist ja das Dumme, dass die klimaneutrale Technik eigentlich immer teurer ist als die konventionelle Technik. Das heißt, das muss ausgeglichen werden. Das ist auch ein Mechanismus, den es schon von Habeck gibt, der wird fortgesetzt, der kostet aber auch Geld. Also wenn man das mal durchrechnet, ja, dann sieht man sofort, dass diese 500 Milliarden ziemlich bald weg sein werden. Das ist nicht viel Geld, das ist wenig Geld. Das wird jetzt für diese Legislatur reichen, aber die nächste Legislatur braucht dann wieder einen neuen Topf. Ne? So, also so viel jetzt erstmal so aus meiner Sicht. Ach so, und dann vielleicht noch das Größte aus meiner Sicht jetzt, wenn man beim Klimathema ist, das größte Problem, ich glaube, das hat der Hans auch schon so ein bisschen angesprochen, ist das Thema Wärmepumpe. Also die Heizungen machen einen sehr großen Teil der CO2-Emissionen aus und da muss man ran. Und das einzige, die einzige Technik, die funktioniert, die auch wirklich sehr effizient ist, ist die Wärmepumpe. So jetzt aus symbolischer Politik, ja, weil man von der CDU hat man ja eine Kampagne gegen die Wärmepumpe gestartet, auch gegen Habeck und dabei auch sehr viel gelogen. Das muss man mal so hart sagen. Da wurde gelogen, dass sich die Balken bogen. So jetzt wird also das Wärmepumpengesetz abgeschafft, ja, nach dem Motto ist alles Habeck, wir machen was anderes. Und da wäre es aber sehr wichtig, dass eigentlich ein ähnliches Gesetz, ja, mit anderem Namen, wieder auftaucht. Das ist wichtig für den Klimaschutz, das ist aber auch wichtig für die ganzen Heizungsbauer. Die haben sich ja jetzt alle darauf eingestellt, dass die Wärmepumpe kommt. Die ganze Industrie hat sich darauf eingestellt, dass die Wärmepumpe kommt. Und man kann nur hoffen, dass dieses ganze Gelaber im Koalitionsvertrag zum Thema Technologieoffenheit bei der Wärmepumpe, das ist der totale Unsinn, dass das alles nur Gelaber ist und in Wahrheit dann eben so ganz praktische Politik gemacht wird mit dem Ergebnis, dass man hinterher die gleiche Wärmepumpe hat, die Habeck eigentlich auch schon einführen wollte. So, jetzt habe ich ganz lange geredet, jetzt höre ich mal wieder auf.
Alles gut, alles gut. Wir kommen ja gleich nochmal zum Thema Umwelt. Ich glaube, da können wir den Punkt auch nochmal aufnehmen, den Sie gerade angesprochen haben. Der passt ja doch ziemlich gut. Noch zwei Gedanken, also von den 500 Milliarden darf man nicht vergessen, gehen 100 Milliarden auch in den KTF. Wenn er da ansprechen, sondern da verwendet werden, darf er nicht vergessen. Und meines Wissens nach, also Sie haben jetzt zwar Punkte genannt aus dem Koalitionsvertrag, die dafür prädestiniert sind, aber es braucht ja für diese 500 Milliarden Sondervermögen braucht es ja eh noch ein Ausführungsgesetz, wo quasi klarer benannt wird, was damit gemacht wird. Da wird man nochmal sehen, in welche Richtung es geht.
Ja, das stimmt. Ja, ja.
Also, aber ist ja egal, also die Punkte werden die gleichen sein. Da werden sie, glaube ich, schon die richtigen Sachen genannt haben. Und man darf auch nicht vergessen, dass das Ganze noch über 10 Jahre war. So, also dann wird es noch mal weniger, wenn man jetzt den Zeitablauf sich anguckt und die Kosten, die dahinter stehen. Aus meiner Sicht noch mal ganz kurz zum Punkt, was hat überrascht? Ich habe jetzt ganz viele Punkte schon genannt. Ich also will noch mal diesen Punkt, also gerade aus von Konservativen wurde ganz, ganz stark die Rolle der SPD da immer hervorgehoben, die sich halt dann vier Punkten scheinbar durchgesetzt haben. Wenn wir nachher sehen, so viel sind es dann gar nicht. Besonders im Bereich Migration ist es aber doch augenscheinlich, dass man bestimmte Sachen irgendwie abgefangen hat. Und den Punkt, den ich sehr interessant finde, den kann man jetzt diskutieren, ob der wirklich so stark im Koalitionsvertrag ist. Mein Gefühl ist aber, dadurch, dass Merz so schnell fertig werden wollte, er hat es begründet jetzt mit, es gibt genug Bedrohungen, wir kennen die internationale Lage, ja, die es gerade notwendig macht. Egal, was der Grund dafür war, hat man das Gefühl, dass er bei vielen Sachen halt auch kompromissbereiter war. Also die Grünen haben es ja Verhandlungsschwäche genannt, irgendwie, die man von ihm da erkennt. Und das ist schon nochmal so ein Punkt, den man im Blick behalten sollte, weil bei der ganzen Besetzung und auch wieder nur, wenn man jetzt liest, was Beobachter sagen, sagen ja auch ganz, ganz viele, dass Dobrindt da so ein bisschen der Spiritus Rector war letztlich, der viele Sachen so in die Richtung geleitet hat. Und auch nochmal interessant, wenn man sich dann vor Augen führt, dass Merz wiederum ja aber der ist, der als Kanzler führen soll. Da bin ich gespannt, wie das dann in Zukunft irgendwie weitergehen soll.
Ja, darf ich dazu noch was sagen?
Gerne, jederzeit.
Wichtig. Also erstens, wir hatten ja auch dieses Digitalministerium. Das ist natürlich hochriskant, da jemand hinzusetzen, der noch nie in der Politik war. Weil das halt nämlich heißt, dass Politik als Beruf nicht ernst genommen wird. Das ist extrem komplex, sich in der Bundespolitik als Minister zu halten. Jetzt ist das Digitalministerium wahrscheinlich ein relativ harmloses Ministerium, aber zu denken, da könnte irgendjemand große Erfolge haben, der noch nie Politik gemacht hat, ist eigentlich abwegig. Und dass Merz sowas überhaupt macht, ist erstaunlich, weil er selber hat ja auch noch nie regiert. Und überhaupt hat in seiner ganzen Mannschaft niemand regiert, jemals. Also weder in den im Bund noch in den Ländern, außer Karin Prien, die eben Bildungsministerin schon in Schleswig-Holstein war. So, und das ist irgendwie sehr befremdlich, dass er denkt, mit dieser wenig erfahrenen Truppe tatsächlich so ein Land wie Deutschland regieren zu können. Das ist auf der SPD-Seite natürlich besser, weil beispielsweise Pistorius ja schon Verteidigungsminister war und wahrscheinlich ja auch Svenja Schulze als Entwicklungsministerin bleibt und so weiter. Aber also bei der CDU fehlt wirklich die Kompetenz. Was ich genau Dobrindt hat da dafür gesorgt, dass die CSU ihre Programmpunkte alle durchgebracht hat, die aber natürlich wirklich gar nicht weiterführen. Das ist, wie gesagt, der Agrardiesel, das ist die Mütterrente und das ist 7% Mehrwertsteuer. Das heißt, das ist wirklich klein, klein und auch ganz klein gedacht. Und ansonsten hat die, aus meiner Sicht, die Union nur deswegen, oder anders gesagt, die Union hat tatsächlich wenig durchgebracht. Das liegt aber nicht nur daran, dass Merz nicht verhandeln kann, sondern das liegt auch daran, dass im Wahlprogramm der Union gar nichts drin stand. Die Union hatte eigentlich nur, also jetzt im Wahlprogramm selbst, eigentlich nur ein Thema, das war Steuern runter für die Reichen. Das geht aber nicht. Also weder geht es, weil man hat gar nicht genug Geld und es geht auch nicht mit der SPD. Das heißt, das war schon mal eigentlich ein soll man sagen, ein No-Brainer. Das war einfach ein Kaltstart. Und das andere ist eben, hattest du ja auch schon angesprochen, die Migration. Da hatte ja Merz dann diesen denkwürdigen Auftritt, den wir alle noch erinnern. Ja, am ersten Tag werde ich mit meiner Richtlinienkompetenz und so weiter alle möglichen Sachen durchziehen, die aber weder praktisch gehen noch verfassungsgemäß waren. Und das ist ihnen jetzt auf die Füße gefallen. Also bei der Migration steht ja im Koalitionsvertrag, ja, wir werden abschieben. Aber dann steht der Zusatz von der SPD, der rein verhandelt, natürlich sehr schlau, in Absprache mit unseren Nachbarländern.
Abstabe, genau.
Ja, und natürlich werden die Nachbarländer niemals sagen, ja, finde ich ganz toll, dass ihr jetzt die ganzen Flüchtlinge zu uns abschiebt. Das heißt, es ist auch ein Kaltstart. Aber wie gesagt, das liegt daran, dass die CDU schon vorher nichts hatte. Das Interessante ist, dass der CDU gar nicht klar ist, dass sie kein Programm hat. Das fehlt denen gar nicht auf. Das ist das, also wenn man mit CDU-Lern redet, dann denken die alle, sie hätten ein super Parteiprogramm.
Na gut, die verweisen auf ihr Grundsatzprogramm wahrscheinlich, ne?
Nee. Da steht aber auch nichts drin.
Ja, aus ihrer Sicht schon wahrscheinlich.
Außer Steuersenkung für Reiche. Aber jetzt höre ich wirklich mal auf.
Ja, alles gut.
Na, ich nur kleine Nachbemerkung zu dem Digitalministerium. Das ist ja auch im Grunde eine Anleihe bei Lindner, der immer gesagt hatte, das regelt der Markt und nur regelt es der Mediamarkt. Also, ja.
Ja, das ist schön.
Ja, gerne.
Hast du den geklaut oder hast du diesen
ausgedacht? Nein, ich liebe die Form des Selbstdenkens. Nein, das ist, da habe ich Copyright, aber ich gebe es frei. Ja, also, und das ist aber, und in der Tat, das war gut, dass Ulrike diesen Satz eben auch nochmal, also zu sagen, ja, wir schieben ab, auch Asylbewerber an den Grenzen in Absprache mit den Nachbarländern, ja. So, was heißt denn Absprache? Und wenn die sagen, machen wir nicht, was sie machen werden, dann ist das wie ein Soufflé, das du aus dem Ofen in die kalte Luft holst, dann fällt der Ballon in sich zusammen. Und davon gibt es relativ viele Sachen und manche sind auch bedrohlich, gerade im Umweltsektor wird zum Beispiel gesagt, ja, wir halten natürlich fest, am Kohleausstieg, an der Stilllegung von Kohlekraftwerken. Und dann steht aber da drin, ja, das muss aber auch überprüft werden, inwiefern das möglich ist und kompensiert werden kann durch andere Energieträger. Aha, also das ist dann wieder sozusagen so ein Machbarkeitsvorbehalt der anderen Art, ebenso wie bei Wasserstoff. Gesagt wird, ja, Wasserstoffstrategie natürlich und dazu brauchen wir Wasserstoff aus allen möglichen Quellen. So, und damit sind wir dann wieder beim Wasserstoff, wo die Elektrolyse durch Atomstrom gemacht wird. Also das ist als Option, diese Vereinbarung strotzt vor Optionen, die je nach Kräfteverhältnis so oder so genutzt werden können. Und das stimmt schon, dass Merz eigentlich ein Mann ohne Theorie und ohne Strategie ist, umso interessanter ist für mich, und das möchte ich an der Stelle sagen, dann doch, welches personelle Kräftedreieck oder Viereck er sich da geschnitzt hat. Und zwar unabhängig von den Minister und Ministerposten. Wir haben Friedrich Merz, wir haben Carsten Linnemann als Generalsekretär, wir haben Jens Spahn als Fraktionsvorsitzenden. Das sind drei konservative Hardliner, auch wenn, und dann kommt Thorsten Frey als Kanzleramtsminister noch dazu, der freundlich im Ton ist, aber nicht weniger konservativ. Und dann haben wir Herrn Weimer, Kulturstaatsminister, der von Kultur keine Ahnung hat, aber sozusagen eine Art konservativer Chefideologe ist. Und Friedrich Merz wird schon wissen, warum er sich den ins Kanzleramt geholt hat. Luftlinie 50 Meter von seinem Büro entfernt. Also ich kann mir vorstellen, dass da eine Art ideologische Denk- und Fertigungsfabrik entsteht, die versuchen wird, die Optionen dieses Koalitionsvertrages so zu nutzen, wie es die Kräftelage jeweils hergibt. Und die ganze Kulisse ist immer noch, hat auf dem Bühnenvorhang die Drohung der AfD, die Trägerin eines Volksunmutes ist. Und das ist die negative Seite dessen, was Ulrike positiv genannt hat. Das Volk möchte jetzt endlich nicht nochmal wieder einen großen Aufbruch sehen, sondern einfach nur, dass ordentlich regiert und angefangen wird. Aber da ist die Panikbeleuchtung auch schon mit installiert. Und ich fürchte, wir werden das mehrfach erleben, dass die angeklickt wird.
Tim.
Darauf würde ich auch gerne mal so ein bisschen eingehen. Also ich glaube, der Koalitionsvertrag ist recht schwammig gehalten. Das war Friedrich Merz Wahlkampf inhaltlich ja auch. Wie gesagt, wir haben ja schon mal hier im Podcast festgestellt, dass die CDU eine Partei ist, die nicht zwingend über ihr Programm überzeugt. Die SPD steht dem entgegen. Und das sind ja auch Positionen, die sich nicht zwingend vereinbaren lassen, insbesondere jetzt, wo viele wichtige Ministerposten und auch Posten abseits dessen mit Konservativen besetzt worden sind. Das heißt, wie viel, also davon ausgehend, dass jetzt dieser Vertrag angenommen wird von Seiten der SPD, wie viel Potenzial für Konflikte besteht da? Ist es möglich, dass eine Koalition wie die jetzige, die ja, man könnte meinen, glücklicherweise nur aus zwei Parteien besteht, an diesem Vertrag früher oder später zerbricht, an diesen Vereinbarungen, die eben so schwammig gehalten sind und immer die Hintertür zur Flucht durch Geldnot offen lassen, wie man so schön sagen kann.
War das eine Frage oder eine These?
Das ist eine Frage in die Runde.
Okay. Ja, dann Runde öffnet. Frau Herrmann, wollen Sie anfangen?
Ach so, ja, wenn ich das darf. Ich hier, JV hat wohl doch auch mal
was. Aber ich glaube, sagen, er will in eine andere Richtung gehen, nehme ich an. Sonst kann JV gerne sich auch gleich einklinken, aber ach so. Vermute ich jedenfalls.
Also jetzt ist ja schon die Frage, wie lange wird diese Koalition halten? Also ich denke, sie wird 4 Jahre halten, weil eben klar ist, dass wenn sie auseinanderbricht, die AfD ja vor der CDU liegt und das ist nicht im Interesse der CDU. Frage ist eher, ob Merz 4 Jahre Kanzler bleibt. Ich könnte mir ein Szenario vorstellen, wo Merz ausgetauscht wird. Also beispielsweise ab 2026 kommen ja dann die Landtagswahlen, die auch wichtig sind. Wenn die stark verloren gehen, weil jetzt die CDU regiert und Merz ja auch immer so hektisch ist, also kaum ist er unter Druck, erzählt er irgendetwas, was hinterher gar nicht funktioniert. Diese Art dieser Hektik könnte dann schon ziemlich schnell schon für wirklich große Probleme sorgen, und zwar nicht in der Koalition, sondern für die CDU, sodass dann vielleicht Leute auf die Idee kommen zu sagen, ja, also der wird ja 2029 sowieso nicht mehr antreten, dann ist er ja schon fast 74. Wir müssen jetzt einen neuen Kanzlerkandidaten aufbauen, der dann am besten schon regiert, damit, bevor er überhaupt sich zur Wahl stellt und so weiter. Und ich würde mal denken, dass das beispielsweise ein Szenario ist, mit dem Spahn rechnet. Der will ja Kanzler werden, der will ja nicht Fraktionsvorsitzender ja bleiben. So, also da kann man in der CDU, glaube ich, kann man noch viel erleben. Aber insgesamt wird diese Koalition durchhalten, weil sie tatsächlich keine Alternative mehr hat. Und dann noch mal was zu Merz. Also oder sagen wir mal, wie viel Krach es in der Koalition gibt, hängt ganz wesentlich davon ab, wie sich die Lage in Europa entwickelt. Also wenn der Ukraine-Konflikt sich zuspitzt, wenn klar ist, dass man sich auf, dass die USA abhanden kommt oder dass Trump noch mehr Chaos startet und Europa zusammenwachsen muss und man auch sehr viel mehr Geld ausgeben muss für Europa, damit man überhaupt gemeinsam überlebt, dann werden diese innenpolitischen Fragen sowieso gar keine so große Rolle mehr spielen, sondern die Außenpolitik wird anfangen zu dominieren. Und das ist etwas, glaube ich, worauf Merz setzt und spekuliert und hofft. Also er will sich eigentlich als Außenpolitiker profilieren. Der hat gar keine Lust, jetzt sich im Klein-Klein der deutschen Innenpolitik verheizen zu lassen, sondern der will jetzt eigentlich immer auf die großen Gipfel reisen und dort Deutschland zu einer Führungsnation zusammen mit Großbritannien und Frankreich und Polen ausbauen. So, das ist eigentlich sein Konzept. Also und da ist er dann in gewisser Weise Brandt viel näher, als man eigentlich glauben könnte. Oder er will dann so wieder sowas werden wie Kohl 2 oder so. Sowas stellt er sich vor. Ne? Also das, ob das was werden kann, weiß ich nicht, denn seine insgesamt ist ja seine intellektuelle Ausrüstung so ein bisschen bescheiden. Aber das stellt er sich vor.
Dazu passt ja auch, dass die Union das Außenministerium wieder bei sich hat. Ne? Außen und Innen, ja, das genau. Ist genau diese Achse letztlich, die er genau sich so ein bisschen gewünscht hat, die ja dann scheinbar auch gewollt war. Aber am Anfang waren ja viele überrascht. Mittlerweile ist da die Strategie, glaube ich, denn da. JV, willst du noch Bezug dazu nehmen oder kann ich zu RB gehen und du danach? Gib mir mein Zeichen.
Ich könnte gerne danach auch machen.
Wie du möchtest. Kannst du was dazu noch sagen?
Ja, ich wollte auf die personelle Ebene ein bisschen gehen, also
okay.
Minister und so.
Okay. Dann gehen wir erstmal zu B, um die Frage von TM nochmal abschließend zu betrachten.
Ja, also ich glaube, das ist auch relativ eindeutig, wenn wir uns in der Vergangenheit angucken, wie positiv oder negativ die GroKo auch war oder Black-Rot, wie auch immer, ist eigentlich ziemlich eindeutig zu sehen. Es braucht eben diese Stabilität. Und wenn man irgendwas Gleichbleibendes haben möchte, dann wählt man Schwarz-Rot. Ja, kann man der Ampel zu böse halten, wie nur geht. Wenigstens hat sich was verändert. Manche sagen zum Negativen, manche zum Positiven. Ja, also die GroKo wird, glaube ich, in ihrem Inhalt so stabil bleiben und ein halbwegs angemessenes Krisenmanagement auch halten können, dass sie auf jeden Fall diese 4 Jahre aushalten werden.
Ich bin da übrigens nicht ganz so sicher. Also ich kann zwar all dem zustimmen, die sagen, dass da natürlich irgendwie ein größeres, stärkeres Wahlergebnis der AfD verhindert werden sollte und dass deshalb diese Koalition ja letztlich eine Koalition der, naja, der Minderheit, also derjenigen war, die irgendwie noch zusammengefunden haben. Minderheit stimmt ja nicht ganz, das ist eine Mehrheit. Allerdings weiß ich nicht, wie stark die Annäherung an die CDU, von der CDU an die AfD sich vollziehen wird in der nächsten Zeit. Also das ist jetzt nicht bloß in der Position von Jens Spahn zu sehen, glaube ich, selber ja da sehr stark in die Richtung guckt, sondern es wird ja ganz stark auch von Landesebene getragen. Und aufgrund dieser ganzen Geschehnisse, auch um den Entscheid zum Thema Migration, also 5-Punkte-Plan, bin ich nicht sicher, wie stark auf Länderebene irgendwann diese Grenzen fallen. Und wenn dann diese vermeintliche Brandmauer, die eh viele Bürger schon lange abgeschafft haben wollen, wenn die auf Landesebene fällt, bin ich gespannt, wie lange auf Bundesebene da die Annäherung nicht zunehmen. Und ich will damit nicht sagen, dass deshalb eine Koalition gebrochen wird, die können gleich verhämmern. Das glaube ich nicht. Ich will nur sagen, die Gefahr und diese Annäherung sehe ich schon ganz deutlich. Und wir haben hier sehr, sehr früher schon darüber gesprochen, dass die CDU in vielen Bereichen, in vielen Teilen zumindest näher an der AfD ist, als man sich das vorstellen kann und an Position steht. Und dann ist es schon interessant, wie sich das entwickelt. Inwiefern das dann innerhalb der Koalition zu Spannung führt, ist, glaube ich, auch nochmal so ein großer X-Faktor, den man irgendwie im Blick behalten sollte. Frau Herrmann.
Nein, das stimmt. Also haben Sie absolut recht. Ich glaube aber, dass man von der Länderebene nicht auf die Bundesebene schließen kann. Also ich glaube schon, dass es auf der Länderebene zu Erosionen kommen wird. Also wir haben ja zum Beispiel eine Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2026 und da ist die AfD extrem stark und es ist eigentlich nicht zu sehen, wie es nochmal in Sachsen-Anhalt eine Mehrheit geben soll ohne AfD. So, und dann wird das kippen und das wird erodieren. Das heißt aber nicht, dass das auf der Bundesebene funktioniert, sondern es könnte genau der gegenteilige Effekt eintreten, dass es auf der Bundesebene auch für die Wähler ganz klar ist, dass man der AfD da gar nicht haben will, weil die AfD aus meiner Sicht einen enormen strategischen Fehler gemacht hat. Nämlich sie hat sich ja an Trump und auch an Elon Musk rangehängt. Jetzt nicht, also Elon Musk hat da immer munter Interviews gegeben für Alice Weidel und war auf deren Parteitag und so weiter. Das Chaos in den USA wird aber noch dramatisch zunehmen. Das wird so richtig abstoßend werden. Das will dann kein Mensch haben. Und dann wird aber immer daran erinnert, dass ja die AfD genau das eigentlich auch alles will. Und insofern glaube ich ja, dass Trump sozusagen dialektisch dafür sorgen könnte, dass auf Bundesebene die AfD eigentlich nicht zum Zuge kommt, auch nicht aus Sicht der Wähler. Das ist der AfD wahrscheinlich noch gar nicht klar, wie doof das war, sich da an Elon Musk zu berauschen. Aber das wird noch auffallen, denke ich.
Wir werden es sehen, wir werden es sehen. JV, du hast das Wort.
Ja, ich würde ganz gerne nochmal ein bisschen Bezug nehmen auf auf die Frage sozusagen, ob die Regierung 4 Jahre durchhalten wird. Ich bin da auch eher skeptisch. Also ich finde, das ist keineswegs sicher, dass das klappen wird 4 Jahre lang. Vor allem muss man sich auch mal angucken, jetzt, wenn wir jetzt Beispiel das Finanzministerium nehmen, was ja jetzt an die SPD geht, was ja aller Wahrscheinlichkeit nach Lars Klingbeil neuer Finanzminister werden wird. Dieses Finanzministerium ist ja einfach unfassbar mächtig und ist ja eigentlich nach dem Bundeskanzler so das mächtigste Ressort sozusagen, weil ja einfach so gut wie alles irgendwie finanziert werden muss. Und letztendlich hat man ja bei Lindner gesehen, kann der Finanzminister dann allen Vorhaben, so viele sie auch teilen mögen, noch einen Strich durch die Rechnung machen, rein theoretisch. Und deswegen, ja, stelle ich mir das auch interessant vor, wie da vor allem die ganzen Steuergeschenke der CDU, wie sich dazu die SPD verhalten wird und der Finanzminister von der SPD, ob da vielleicht einige Sachen dann, ja, da denke ich mal an diesen Stellen, wenn es um Finanzierung von ganz vielen Dingen, die im Koalitionsplan drinstehen, geht, gerade an diesen Stellen ist sehr viel Streitpotenzial und Konfliktpotenzial. Und da wird meiner Meinung nach einfach die ausschlaggebende Frage sein, wie viel von den durchaus sehr streitbaren Dingen im Koalitionsvertrag die SPD mittragen wird und wo sie dann eben doch ihre Grenzen hat. Und das ist meiner Meinung nach gerade noch nicht so ganz ersichtlich. Und abgesehen davon würde ich aber noch mal ganz kurz so auf die personelle Ebene gehen. Also die ganzen Minister, die jetzt von der CDU, die ganzen wunderbaren Minister, die jetzt von der CDU vorgestellt wurden. Da gibt's eigentlich, wenn man da so mal rüberguckt über den Überblick, keinen einzigen, der irgendwie nicht umstritten ist. Also da gibt's Lobbyisten, da gibt's einen, der, wurde ja auch schon angesprochen, Mediamarkt Saturn Vorsitzender, wie man den ins Kabinett holen kann, ist mir absolut schleierhaft. Am schlimmsten finde ich aber den Kulturstaatsminister, den neuen, also diesen Wolfram Weimer. Auch das habt ihr bereits angesprochen, dass der jetzt Kulturstaatsminister werden soll und dann auch für so Sachen wie Erinnerungskultur ja zuständig sein wird, finde ich einfach nur schrecklich, ehrlich gesagt, weil dieser Typ, der hat Multikulti als Lüge bezeichnet, mehrmals, hat sich sehr, sehr abwertend gegenüber queeren Menschen geäußert und wünscht sich ein christliches Abendland zurück. Also wenn man das alles liest und hört, dann denkt man eigentlich wirklich, dass da einfach ein AfDler in der Regierung sitzen soll. Da ist wirklich meiner Meinung nach gar nichts mehr dazwischen. Also es ist einfach nur noch erschreckend, was da die CDU rausgekramt hat. Und dass solche Leute dann solche Ämter bekommen, finde ich wirklich traurig. Da kann man einfach nichts mehr zu sagen. Und auch die Wirtschaftsministerin ist ja nicht ganz unumstritten. Und gerade auch der Außenminister Johann Wadephul. Also ganz ehrlich, da so sehr man Annalena Baerbock auch kritisieren kann, wäre sie definitiv besser gewesen als er. Das kann ich schon sagen, obwohl er noch nicht mal im Amt ist. Also insgesamt einfach die Person, die die CDU da rausgekramt hat als Minister, absolut verantwortungslos. Und das passt zum Titel des Koalitionsvertrags. Verantwortung für Deutschland, passt das überhaupt nicht dazu.
Das da aber einen schönen Bogen gespannt, JV. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Übrigens, zu den Zitaten, die du gerade gebracht hast, da gibt es ja noch mehr. Also man kann ganz viel über ihn lesen. In seinem Buch Konservative Manifest schreibt er zum Beispiel von der Fortdauer des eigenen Bluts, was er weiterhin fordert. Er beklagt die biologische Selbstaufgabe Europas und trauert der Kolonialepoche nach. Europa habe, Zitat, keine Expansionskraft mehr. Er schreibt, Europa hasst seine Geschichte. Mehr braucht man dazu, glaube ich, nicht sagen. Hans hat schon angedeutet. Hans, du hast den Schlusspunkt für diese Frage und dann lass uns nochmal wenigstens noch zwei, drei Sachen inhaltlich betrachten.
Ja, also nochmal zu Weimar. Das Interessante ist ja, dass am Tag nach der Bekanntgabe dieser Personalie im Kulturbereich eine Petition gestartet wurde mit ich weiß nicht wie vielen 100 Unterschriften jetzt schon, die sagen, der kann das nicht, der darf das nie werden. Das hat es in dieser Form, glaube ich, in der Vergangenheit auch noch nicht so häufig gegeben. So, die Punkte, die ich ansprechen möchte, ist, ich bin sehr bei Ulrike bei der Frage, wird diese Koalition die Legislaturperiode durchhalten? Das glaube ich schon, weil in der Tat die Alternative, wenn diese Koalition bricht, und sie würde ja dann brechen, wenn die beiden oder drei Parteien am Ende sagen, nein, das geht jetzt nicht mehr miteinander. Das wäre die finale Bestätigung für die Kritik und die Führungsanmaßung, die die AfD hat. Das wäre mit Sicherheit dann bei der dann folgenden vorgezogenen Neuwahl, würde die AfD als erste durchs Ziel gehen und dann eine und sich da dann vorzustellen, dass auf einmal die CDU dann als Juniorpartner da mitmacht, das mag sich auch bei der CDU, glaube ich, niemand so richtig gern vorstellen. Deswegen glaube ich, der Zwang der Verhältnisse, um Merkel zu zitieren, die Alternativlosigkeit wird, glaube ich, der Kitt sein oder der Zwei-Komponenten-Kleber, der dieses Bündnis wie auch immer zusammenhält. Der zweite Punkt, auch da bin ich bei Ulrike, ob das am Ende dieser Legislaturperiode noch Kanzler Merz sein will, das ist eine offene Wette. Jens Spahn hat sich in eine Ausgangsposition gebracht, wo er, glaube ich, es wäre ihm nicht unlieb, wenn Merz scheitert, weil das wäre dann freie Bahn für Spahn. Ich bin in einem Punkt anderer Meinung, was die Möglichkeiten des Finanzministers angeht. Ich habe zwar vorhin gesagt, im Grunde ist das jetzt so eine Art Lernen von Lindner, der ja immer die finanzielle Notbremse gezogen hat. Aber, und da gibt es einen massiven Unterschied, Lindner war kein Politiker, sondern vom Typus her ein Spieler, ein Hasardeur.
Politikdarsteller.
Ja,
ein
Politikdarsteller. Ich kenne eine ganze Reihe von Menschen, die mit ihm zu tun hatten, die seine Amtsführung und sein Agieren aus der Nähe beobachtet haben. Er war wirklich ein Spieler, ein Gambler. Und so hat er das Amt und seine Möglichkeiten betrieben. Er hat gereizt, er hat geblufft und er war der Vorsitzende einer Ein-Personen-Partei. Die FDP bestand zu wesentlichen Teilen aus Christian Lindner. Er konnte immer sagen, ich mache das jetzt, weil die Partei es so will, weil ich bin die Partei. Und das ist dann doch bei Klingbeil und der SPD eine sehr, sehr völlig andere Konstellation. Also ein derartig hasardierendes Auftreten, wie es bei Lindner aus verschiedenen Gründen strukturell möglich war und er es gnadenlos bis zum Scheitern durchgezogen hat. Das ist bei Klingbeil so überhaupt nicht zu erwarten. Deswegen, und das schränkt dann auch die besondere Rolle und Macht, die der Finanzminister immer hat, in dem Fall viel mehr ein als bei einem Lindner, der da sozusagen frei fliegend war und sich durch gar nichts einschränken ließ.
Gleichwohl darf man nicht vergessen, dass Klingbeil ja auch selber Ambitionen hat. Und er sich ja auch entsprechend darstellen möchte. Also vielleicht wird er nicht der Blockierer sein aller Lindner, da stimme ich dir schon durchaus zu.
Nee, das
sowieso
nicht.
Ist er auch vom Typus her nicht und vom Auftreten her nicht.
Und das auch nicht, und also entspricht auch nicht dem Programm der SPD. Also das Programm der SPD ist nicht, wir machen die Schatulle zu. Also dieser Finanzierungsvorbehalt, der ist nur dazu da, die CDU zu bremsen, wenn sie die Unternehmen beschenken will.
Ja.
Das ist ja ein völlig anderer Zweck. Das
ist richtig. Gleichzeitig muss die SPD, glaube ich, da kommen wir gleich nochmal zu dem Bereich, ich auf alle Fälle noch besprechen, im Bereich Gesellschaft und soziale Ungleichheiten, da müssen sie so ein bisschen einen Blick drauf haben, wenn sie wirklich ernsthaft noch ihre 16% wenigstens halten wollen. Aber das wird man ja sehen, wie sich das entwickelt. Ich glaube, das ist auch letztlich Klingbeil nicht der Typ für, um irgendwie der große Blockierer zu sein. Auch bei seinem Auftreten hat man das, glaube ich, bei der Pressekonferenz schon alleine gesehen. Ne? Er wächst da auch so eine Rolle auch ein bisschen rein. Genau, ich würde gerne mit euch auf alle Fälle über einen Bereich noch sprechen des Koalitionsvertrags. So ein bisschen Wirtschaft, Umwelt haben wir jetzt indirekt gestreift. Ulrike Herrmann hat dazu ganz, ganz viel gesagt. Ich glaube, hier ist relativ eindeutig, dass man so unsicher ist, was im Bereich Umwelt überhaupt gemacht wird. Alleine, dass ja auch das Thema Umwelt nicht mehr in der Präambel vorkommt, also diese, was man von Vorworten drum halten möchte, aber ist ja auch schon ein Zeichen. Ich will mit euch aber auf alle Fälle über den Bereich Gesellschaft noch sprechen, weil wir hier in diesem Podcast ja schon oft darüber geredet haben, dass eigentlich die Bekämpfung von rechts letztlich über die sozialen Ungleichheiten geht. Wir haben es bei den Wahlerfolgen gesehen, der AfD, Arbeiter primär, die das entsprechend wählen, geringer Bildungsstand, geringes soziales Einkommen. Und dann ist ja genau der Bereich, wo man jetzt staatlich gegenleisten müsste irgendwie, Gegenwirkung geben müsste. Und was hat man jetzt im Koalitionsvertrag verabschiedet? Erster Punkt, Bürgergeld. Bürgergeld soll umbenannt werden in die Grundsicherung und Vorrang der Arbeit soll wieder gelten. Schärfung der Sanktionen, da hat zwar die SPD diesen Satz rein verhandelt, dass es im Rahmen dessen, was das Bundesverfassungsgerichtsurteil vorsieht, und das sieht ja eigentlich keine komplette Streichung von Sanktionen vor, aber wie dem auch sei, man will da auf alle Fälle ran. Man möchte zwar gleichzeitig auch so ein bisschen Erhöhung, Bereich Elterngeld zum Beispiel, was aber noch auffällig war in dem Bereich, finde ich sehr interessant, dass man die wöchentliche Höchstarbeitszeit ja einführen möchte, also nicht mehr diese tägliche Regelung, wie das Arbeitszeitgesetz bisher vorsieht, sondern eine Wochenarbeitszeit, um, Zitat, flexibler handeln zu können. Und gleichzeitig auch so ein paar Sachen, die so typischerweise nicht reingekommen sind, also Paragraph 218 wurde nicht angefasst und man hat sich zumindest dazu durchringen können, das Selbstbestimmungsrecht erhalten, dass es erhalten bleibt. Allerdings, auch sehr interessant, da gab es eine Analyse von Politico, es finden sich wenig queer oder sonstige Themen irgendwie im Koalitionsvertrag selbst. Das überrascht jetzt nicht wirklich, wenn der CDU mit dabei ist, aber auch das sei irgendwie gesagt. Und da würde mich fragen, wenn ihr euch das anschaut, also der Blick aufs Bürgergeld, Grundsicherung, der Punkt, dass es zwar ein bisschen Erhöhung im Bereich Elterngeld gibt, aber sonst wenig über soziale Leistungen gesprochen wird im Prinzip. Seid ihr da, würdet ihr sagen, dass dieses Programm im Bereich Gesellschaft irgendwas dagegen tun kann, dass wir diese auseinandergehende Schere, diese Belastung, die letztlich ja auch dem Rechtspopulismus dient, irgendwie Einheit leisten können? Wie sind euer Blick auf diesen Bereich? Herr B., du kannst gerne beginnen.
Also, wenn wir von der tatsächlichen Schere reden, das war, also der Koalitionsvertrag kommt nicht mal ansatzweise ran. Aber ich glaube, wir sind uns alle relativ einig, dass so die zentralen Wege eigentlich die Schere zu schließen, sowas wäre wie ja eine Umverteilung zum Beispiel. Das Ganze, dieses Wort Umverteilung, glaube ich, wird wahrscheinlich bei den Koalitionsverhandlungen nicht ein einziges Mal gefallen sein. Deswegen glaube ich, sind wir uns da eigentlich alle ziemlich einig. Dieser Koalitionsvertrag wird nichts bringen, wenn es um die tatsächliche, ja, Behebung dieser Ungleichheit, wenn es darum gehen wird. Weil im Endeffekt ist das, was wir hier gerade wieder sehen, halt GroKo at its finest, irgendwie so Status quo beibehalten, vielleicht minimal verbessern, das, um Leute ein bisschen mehr zu befriedigen, aber im Endeffekt wirklich einen Fortschritt ist das nicht. Und ich glaube, das ist auch eigentlich eine gute Zusammenfassung für die gesamte Koalition.
Also wenn ich da noch mal mich kurz einmischen darf, also ich glaube, dass es zwar stimmt, objektiv, dass die Ungleichheit dazu führt, dass die Leute dann extreme Parteien wählen. Aber das Problem ist, dass die AfD ja selber eine neoliberale Politik macht. Also es ist so, man sitzt da in so einem Teufelskreis. Die Leute, wenn sie die AfD wählen, wählen gegen ihre eigenen Interessen. Also sie wählen ja nicht, also wenn Arbeiter rational wären, müssten sie ja die Linkspartei wählen. Nach dem Motto, hier rauf die Steuern für die Reichen, mehr Umverteilung, machen sie nicht. Stattdessen wählen sie die neoliberale AfD. Und weil es diese Kluft gibt zwischen den objektiven Problemen und der subjektiven Wahl, gibt es auch keine Lösung. Also zum Beispiel ist es auch so, dass da gibt es ja Studien zu. Die Deutschen wollen keine Erbschaftssteuer, die die Reichen so richtig belasten würde. Da haben sie alle Angst, dass sie dann irgendwie selber zahlen müssen. Und das heißt, die Art, wie Unterschicht und Mittelschicht wählen, führt dazu, dass die Ungleichheit größer wird. Und die größere Ungleichheit führt dann zu Frust, der aber nicht dazu führt, dass man jetzt eine Linkspartei wählen würde in ausreichendem Maße, sondern man wählt dann wieder die Rechten. Also es ist so eine Spirale, die sich immer weiter dreht, die man auch in den USA gut beobachten kann. Ja, da wählen Arme den Milliardär Trump, der eigentlich ganz klar sagt, dass er nur Reiche beglücken will. Und sie wählen ihn, weil er gegen Migranten ist. Also es wird sozusagen nach unten getreten. Und damit komme ich noch zum Punkt Bürgergeld. Es ist bei den Arbeitern, also bei den Unterschichten, außerordentlich populär, wenn man das Bürgergeld kürzt, weil sie das Gefühl haben, das sind ja Leute, die sitzen nur in der sozialen Hängematte, dann darüber wird nicht geredet, aber es ist so ein Gefühl nach dem Motto, ja, das sind ja sowieso nur Migranten, die das kriegen. Da schwingt auch Rassismus mit. Das heißt, das ist nicht so, dass jetzt die Arbeiter ausgerechnet dafür wären, dass das Bürgergeld angehoben wird. Ganz im Gegenteil, nicht? Die größte hatten wir ja schon, die größte Arbeiterpartei ist ja die AfD und die ist auch gegen das Bürgergeld.
Ja, ganz kurz nur an der Stelle, Sie haben völlig recht. Gleichzeitig zeigen Analysen aber, dass das ein Problem ist. Also wenn man das weiterhin auch durch jetzt die Entscheidung, Grundsicherung einzuführen zum Beispiel,
Ja.
und dieses Framing, was damit einhergeht, wenn man das weiter befeuert, schafft man eben gerade nicht, diesen Konnex zu schaffen. Es gibt diese schöne Analyse von Linus Westhäuser und Thomas Lux von der HU in Berlin. Die haben ja letztlich das festgestellt, dass im Prinzip dieser Klassenkampf, wenn man diesen Begriff so benutzen möchte, der wird halt nicht zwischen Proletariat und Bourgeoisie geführt und innerhalb des Proletariats mal streng
Ja,
genommen. So.
genau.
Und man muss eigentlich schaffen, das wieder zu durchbrechen. Und das schafft man eben nicht, wenn man eine Grundsicherung einführt, wenn man wieder stärkere Sanktionen führt und wenn man im Prinzip sagt, hier, guck mal, die wollen sowieso alle nicht arbeiten. Wohl wissend, dass es am Ende, was sind 18.000 oder was da die Arbeitsagentur ausgerechnet hat, die nicht wirklich nicht konkret arbeiten wollen, was ja für einen Sozialstaat eigentlich ignorierbar ist. Also, das ist so
Nee,
ein
das stimmt.
bisschen,
Ich gebe Ihnen absolut recht. Nur
ja.
es geht ja darum, Wählerstimmen zu generieren, nicht die Welt zu lösen. Also das ist ja das Interesse von demokratischen Parteien, ist wiedergewählt zu werden. So, und wenn das gar kein Punkt ist für die Wähler, dann wird das nicht gemacht, obwohl es objektiv sehr sinnvoll wäre.
Ja, auf alle Fälle. Wir gehen mal weiter in
Ja.
die Runde, was der Rechner sagt. LB, du setzt fort.
Ja, also es wurde jetzt schon angeschnitten, was ich auch dazu sagen wollte. Also dieser ganze Teil im sozialen Bereich wirkt nicht so, als ob Merz und Söder sich da mit einem Rotstift hingesetzt haben, sondern als ob eine Weidel oder so sich mit einem Rotstift hingesetzt hat und gesagt hat, auch hier streichen wir mal was, hier ändern wir mal was rum, komm, machen wir mal. Und ich habe tatsächlich auch so genau die Befürchtung, dass eben also das sind ja einfach AfD-Punkte, basically. Nur in halt beschönigt irgendwie mit CDU-Gesprächen. Und ich habe das Gefühl, wenn das immer so weitergeht, macht es halt auch nichts besser, weil die Menschen werden drunter leiden, bemerken es im schlimmsten Fall gar nicht. Das ist was, was passieren kann. Und dann wird das weiter gestrickt. Also ich finde, das hilft absolut nicht. Und eigentlich müsste man genau das Gegenteil machen. Aber das Gegenteil kommt dann wieder nicht an. Es ist einfach so ein ewiger Teufelskreis, wo man gefühlt nicht mehr rauskommt. Und es ist ein bisschen sehr frustrierend beim sozialen Faktor vor allen Dingen.
Ich sehe das sehr ähnlich wie eigentlich alle in der Runde. Also ich bin auch der Meinung, dass die soziale Lage auf überhaupt nicht verbessert werden kann durch diese Maßnahmen, die im Vertrag festgehalten wurden. Vor allem, was RB bereits angesprochen hat, die Umverteilungsmaßnahmen, dass das eigentlich gar nicht vorhanden ist, dass solche Sachen bräuchte es einfach, um die soziale Lage, um einfach wieder besseren Ausgleich zu schaffen und die Schere zwischen Arm und Reich wieder nicht noch unendlich weiter aufgehen zu lassen. Und es ist einfach, ist wirklich sehr schade, dass sowas da gar nicht drin steht und auch keinerlei Steuererhöhungen für Reiche. Und meiner Meinung nach sind es einfach generell die falschen Ansätze, die da drin stehen im sozialen Bereich, gesellschaftlichen Bereich. Und gerade auch, dass der Paragraph 218 des Strafgesetz der Schwangerschaftsabbruch, dass das nicht gestrichen werden soll, das finde ich äußerst kritisch zu bewerten. Die Streichung davon ist längst überfällig. Und das ist wirklich, meiner Meinung nach geht das gar nicht, dass dieses Gesetz da, dieser Paragraph weiterhin erhalten bleibt. Und da muss ich tatsächlich LB an dieser Stelle zustimmen, dass da einige Sachen wie von der AfD gemacht klingen. Wobei ich allerdings trotzdem noch ein bisschen beim Thema Migration beispielsweise sehe ich den AfD-Anstrich deutlich mehr als jetzt bei diesen sozialen Maßnahmen, die drinstehen im Koalitionsvertrag. Da finde ich, ist es dann schon deutlich weniger AfD im Vergleich als beispielsweise bei Migration, wo ja eigentlich Grenzkontrollen, Zurückweisungen, Familiennachzug abschaffen, das sind ja alles reine AfD-Punkte. So schlimm finde ich das jetzt im sozialen Bereich nicht, aber es sind trotzdem absolut einfach die falschen und irreführenden Ansätze, die die Koalition davor hat.
Hans.
Nun darf man nicht vergessen, wer ist die wirklich starke Figur in dieser schwachen SPD? Das ist Lars Klingbeil. Klingbeil ist kein linker Sozialdemokrat, sondern ein konservativer Sozialdemokrat, ein Seeheimer. Und er repräsentiert aber damit, glaube ich, durchaus das, was diese SPD und auch ihre Anhängerschaft mehrheitlich will. Das ist einfach so. Da hat Ulrike in der Analyse traurigerweise sehr recht. Es gibt gerade in der Arbeiterschaft und in anderen sogenannten unteren sozialen Schichten, also in einkommensärmeren Schichten, die finden es richtig, wenn soziale Leistungen gekürzt werden. Es ist dieses Treten nach unten. Ich gewinne als Schwacher ja Stärke, wenn ich jemanden finde, der noch schwächer ist als ich. Das ist ein furchtbarer Mechanismus, der funktioniert in den USA und ein Stück weit funktioniert er auch in Deutschland. Und er drückt sich bis rein in die Semantik dieser Koalitionsvereinbarung. Da sind Formulierungen drin, die sind einfach AfD-Sprech. Ja? Da wird mehrfach gesagt, es müsse darum gehen, Zuwanderung in die Sozialsysteme zu verhindern. Zuwanderung in die Sozialsysteme. Das ist AfD-nahe Demagogie. Und das gibt es, wie auch an anderer Stelle sozusagen großflächig organisierte Missbrauch sozialer Leistungen. Welches Narrativ wird denn mit dieser Formulierung bedient? Genau das Narrativ, die Behauptung, ja, das ist parallel oder die Fortsetzung, wenn sie erstmal zugewandert sind in die Sozialsysteme, dann missbrauchen sie hier auch noch die soziale Leistung. Das ist Brandbeschleuniger reaktionärer Ideologie. Und das ist der SPD, den Verhandlern und den Textern dieser Vereinbarung vorzuwerfen, dass sie sich darauf eingelassen haben. Und das wird ihnen vermutlich noch um die Ohren fliegen. Es gibt Bereiche, die sind ideologisch ein bisschen weniger belastet, wo man sagen kann, wo ich sagen würde, wenn es da Verbesserungen gäbe, dann würde das vielleicht ein bisschen Druck aus diesem rechtspopulistischen Kessel nehmen. Das ist Wohnen. Wohnen ist eine der großen, und es ist kein Zufall, dass die Linke gerade mit der Betonung des Themas Wohnen und Wohnraum dann doch sozusagen im linken Teil der Gesellschaft gepunktet hat. Was zum Thema Wohnen und Wohnraum schaffen da drin steht in der Koalitionsvereinbarung, ist erbärmlich. Damit wird man keine oder jedenfalls keinen nennenswerten neuen bezahlbaren Wohnraum schaffen. Das passiert einfach nicht. Das steht da drin, das sind irgendwelche Worthülsen, wenn das umgesetzt wird, dann wird das so erfolgreich sein wie die letzte Wohnungsbauministerin Clara Geiwitz. Ja, die war nicht merkbar messbaren Resultat der Schaffung von neuem Wohnraum. Und das ist eine Fläche, wo ich weiß nicht, ob da noch Situationen und jetzt sind, ob man irgendwann dann auch Wohnraum als Infrastruktur begreifen will oder als Teil einer solidarischen Gesellschaft, ob da noch mal eine Nachbesserung kommt oder nicht. Aber das ist so ein Feld, ein Handlungsfeld, wo ich glaube, eine solche Koalition hätte die Möglichkeit, eine Substanz zu schaffen, die von Menschen jenseits ideologischer Fragen begriffen werden könnte als, ja, hier kümmert sich eine Regierung um unsere Lebensverhältnisse. Von solchen Ansätzen ist in dieser Koalitionsvereinbarung zu wenig drin. Und deswegen bin ich sehr skeptisch, was aus diesem Werk und seinen Möglichkeiten, die ja da sind, tatsächlich werden wird.
TM? Ja.
Danke an Hans, dass er das angesprochen hat. Wohnen ist mir persönlich sowieso eine Herzensangelegenheit. Ich glaube, ich habe schon das eine oder andere Mal hier im Podcast drüber gesprochen. Und ich glaube auch, dass das ein sehr essentieller Punkt ist. Und ich glaube, dass solange die Menschen dieses nahezu existenzielle Probleme vor Augen haben. Gerade in meinem Alter ist das durchaus präsent. Man versuche in meinem Alter irgendwie in Richtung Potsdam zu ziehen, wenn man da studieren will. Es ist unmöglich. Die Preise sind absolut horrend. Das ist nicht zu glauben, in welchen Größenordnungen wir uns da bewegen und wie wenig Einfluss man darauf hat. Und Wohnungen funktionieren im Kapitalismus einfach nicht. Zumindest nicht so, wie sie in Deutschland aktuell strukturiert sind. Weil Boden ist nun mal ein begrenztes Gut und Wohnungen sind nun mal ein begrenztes Gut. Da kann man nicht einfach mehr produzieren. Und selbst wenn man es versucht, geht es offensichtlich schief, wie die letzte Amtsperiode gezeigt hat. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo die Regierung mit den Mitteln, die sie hat, angreifen hätte können und angreifen hätte müssen. Weil ich glaube, dass, wie Hans bereits angesprochen hat, tatsächlich die Menschen davon etwas merken würden und die Menschen sich entlastet fühlen würden, weil ihnen das wirklich präsent ist. Also es ist ja wirklich diese existenzielle Krise. Ich muss beim Essen kürzer und günstiger kaufen, weil ich mir mein Wohnen nicht mehr leisten kann. Und ich will die Frage stellen, die bei uns allen mitschwingt, die aber niemand sich auszusprechen traut. Und das ist, was ist, wenn dieser Teufelskreis immer und immer und immer und immer weiterläuft? Also ich sehe noch nicht, wo hört dieser Teufelskreis auf? Offensichtlich nicht mit dieser Regierung. Und umso später dagegen irgendwas gemacht wird, dass es den Menschen verhältnismäßig schlechter geht, dass vom Reichtum, den dieses Land eigentlich hat, wir sind so ein unfassbar wohlhabendes, so ein unfassbar weiterentwickeltes Land, immer weniger bei der Breite der Gesellschaft ankommt, dass die wenigen Unternehmen, Lobbys, dass die so viel Einfluss gewinnen. Wenn dieser Prozess immer weiter fortschreitet, was folgt daraus für die Politik? Es wird immer schwerer. Es wird immer schwerer, gehört zu werden. Es wird immer schwerer, da irgendwie gegenzuwirken. Es muss im Prinzip ein Wunder geschehen, weil die Leute, die wählen ja nur noch mehr rechts, bis sie rechts bekommen. Und dann kommt man da nicht mehr raus. Dann befinden wir uns in einer Situation, in der wir von Demokratie, wie wir sie vor 10, 20 Jahren hatten, träumen können und uns sagen können, was haben wir gemacht? Wie konnte das nur passieren? Wie sind wir hier gelandet? Also man blicke in die USA, das ist ein Prozess, der spielt sich da gerade ab. Und das ist beängstigend, das macht wirklich Sorge. Und ich sehe noch nicht, was wird konkret dagegen unternommen? Ich glaube nicht, dass die Menschen irgendwann einfach anfangen, alle links zu wählen, nur weil es klug wäre, nur weil es ihnen helfen würde. Das passiert nicht, weil solange man nach unten treten kann, und das wurde ja auch schon mehrfach angesprochen, wird man nach unten weitertreten, bis nichts mehr da ist. Und man wird auch getreten von den Überein. Und das geht so lange, bis wir uns in einer Situation befinden, wo wir uns nicht raushangeln können. Und das ist dieser Appell, den ich richten möchte und was dieser Ruf, der endlich gehört werden muss in der Politik und von allen Wählenden, dass man vielleicht das bei der Entscheidung überdenken sollte, dass man diese Entscheidung jetzt konkret mit diesen Bedenken fällen muss, weil wenn man sie später fällt oder wenn man später diese Erkenntnis gewinnt, könnte es zu spät sein. Und das zeigt so ein bisschen dieser Koalitionsvertrag. Das ist ein Vertrag, der sorgt dafür, dass wir näher an den Punkt zu spät gelangen, wenn man mich fragt.
Oh, das war hier fast kanzelartig vorgetragen. Es fehlt bloß noch die Masse, die dir jetzt zustimmt. Aber du hast völlig recht mit vielen, was du da gefunden hast. Frau Herrmann, haben Sie noch Gedanken dazu, was wir jetzt besprochen haben zu dem Bereich Gesellschaft?
Nein, ich kann da nur Werbung machen, aber es ist lange her. Ich habe dazu mal ein Buch geschrieben, das heißt, hieß Hurra, wir dürfen zahlen, der Selbstbetrug der Mittelschicht, 2010 rausgekommen. Da wurden diese Mechanismen schon alle beschrieben. Der Kern ist, dass die Mittelschicht, und dazu gehört natürlich dann auch die unteren Schichten, nicht in ihrem eigenen Interesse wählen. Und wie man da rauskommt, da habe ich auch keine gute Lösung, weil das Problem ist wirklich, dass auch sehr viele Linke, ohne es zu ahnen, neoliberalen Unsinn verbreiten, weil sie es nicht besser wissen. Also zum Beispiel habe ich gerade das Buch von Ole Nimoyen gelesen, der ja selber links ist und da in seinem Buch
sagt er
und da er selber denkt, er sei Marxist. Und dann erklärt er eben in seinem Buch, warum er nicht für Deutschland sterben will. Das ist ja eine interessante These. Aber die These wird unter anderem damit begründet, dass ja Staaten immer in einer Wirtschaftskonkurrenz wären. Und das ist neoliberaler Unsinn. Staaten sind keine Unternehmen und sie sind nicht in einer ökonomischen Konkurrenz. Aber wenn man erstmal sowas denkt, ja, dann ist man auch schon sofort der Meinung, dass jeder Staat in den Krieg ziehen muss. Und das erkennen Linke oft gar nicht, dass sie neoliberalen Schwachsinn verbreiten, was dann eben auch die Bewegung extrem schwächt. Also es wäre wirklich sehr wichtig, dass man nicht nur, das wäre jetzt mal mein Appell, nicht nur soziale Forderungen erhebt, die ja sehr wichtig und sehr richtig sind, sondern dass man sich auch damit auseinandersetzt, wie eigentlich dieses System namens Kapitalismus in Wahrheit funktioniert. Weil sonst ist man machtlos und wehrlos. Und das Ergebnis ist dann, dass Unterschichten AfD wählen, dass Linke neoliberale Parolen schwingen und so weiter.
Dem?
Ja, eine Sache, die ich vielleicht noch erwähnen wollen würde.
Ja.
Dieses Narrativ von wir müssen wieder mehr arbeiten, wir müssen wieder mehr anpacken, was irgendwie so rumgeistert in den letzten Jahren oder auch in diesem Jahr jetzt ganz konkret während des Wahlkampfes, das finde ich auch total ironisch irgendwie. Weil wir haben uns viel erarbeitet, wir haben viel Wohlstand erarbeitet. Also wir, mich natürlich exkludiert. Ich habe noch nicht gearbeitet für dieses Land, muss ich jetzt mal ganz offen sagen. Ich bin jetzt erst 18. Ich habe diesen Wohlstand natürlich nicht mit selbst aufgebaut, muss ich offen zugeben. Ich habe das große Privileg, in diesem Land geboren worden zu sein. Aber dieses Narrativ, dass es an der Mittelschicht läge, dass es an der Unterschicht läge, dass sie sich mal alle ein bisschen mehr anstrengen sollten, weil die das früher getan hätten und dann wird das wieder was. Das finde ich wirklich erstaunlich. Also allein dieses traditionelle, in Anführungsstrichen, Familienbild, was man in CDU und AfD teilweise beziehungsweise sehr toll findet, mit der Vater verdient das Geld und die Mutter ist zu Hause, das würde nicht funktionieren. Das haut mit dem Geld vorne und hinten nicht hin. Das würde absolut, also das klappt nicht. Das geht gar nicht. Die Wirtschaft funktioniert nicht, die bricht zusammen, wir haben keine Arbeitskräfte. Und dann zu sagen, ja, packt mal noch ein bisschen mehr an, das finde ich wirklich erstaunlich, das finde ich wirklich geil. Und dass diese Mentalität teilweise auch in progressiven linken Kreisen getragen wird, ist ein bisschen irreführend. Ich will nicht sagen, seid alle faul, versteht mich nicht falsch. Aber ich will sagen, lasst euch nicht verarschen.
Du hast heute so viele Appellative zum Schluss, die kann man nur unterstützen. Vielleicht noch als letzter Punkt, bevor wir dann wirklich zum Schluss langsam kommen müssen, beim Bereich Soziales, was ich noch gerne ergänzen würde, jenseits dessen, was gesagt worden ist zum Thema Wohnen, kommen wir eh bald in einer Spezialfolge nochmal. Was mir auch besonders fehlt im Koalitionsvertrag, ist nochmal explizit ein Klimageld. Oder überhaupt die Diskussion um Klimageld. Denn wir werden ja mit dem CO2-Emissionshandel auf europäischer Ebene, 2026, 27, gilt ja auch für Verkehr und für Gebäude. Spätestens ab dann werden die Gaspreise entsprechend steigen. Ich bin gespannt, welche Antwort man darauf findet. Also die Reduktion des Strompreises wird es alleine nicht bringen. Und dann haben wir wieder diese soziale Schere und wieder die Belastung und führen gleiche Diskussionen, wie wir sie gerade geführt haben. Vielleicht zum Schluss, Frau Herrmann, an Sie die Frage. Nehmen wir jetzt mal an, also Friedrich Merz hat ja gesagt, er will am ersten Tag die Grenzen schließen, wenn er das Amt übernommen hat. Jetzt gehen wir mal davon weg, das wird jetzt nicht kommen, sehen wir im Koalitionsvertrag ja auch nicht und alles gut. Wir wissen, das ist alles polemik. Aber nehmen wir an, Herr Merz würde Sie jetzt fragen, Frau Herrmann, was soll ich als allererstes als Kanzler am ersten Tag, er weiß, er kann nicht alleine entscheiden, ist mir bewusst, aber wir gehen dieses Modell mal durch. Was sollte er Ihrer Meinung nach am ersten Tag als allererstes machen? Was wäre Ihre Empfehlung als erste Amtshandlung?
Ja, das ist jetzt echt eine sehr, 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 sehr schwierige Frage. Aber ich glaube, er hat die richtige Antwort gegeben. Die ist richtig. Am ersten Tag wird er nach Frankreich fahren. Nicht? Das ist ja schon klar. 6. Mai will er zum Kanzler werden. 7. Mai nach Frankreich. Und das ist richtig.
Weil? Also können Sie es kurz begründen?
Europa kann nur funktionieren, wenn es diese Achse Frankreich-Deutschland gibt, wenn sich da diese Regierungen sehr gut verstehen, wenn sie sich koordinieren, wenn sie gemeinsam an einem Strang ziehen. Das darf natürlich nicht so sein, dass Deutschland und Frankreich dann alleine, also so eine Idee entwickeln nach dem Motto, wir bestimmen alleine die EU. Das würde ja gar nicht funktionieren. Man muss da die anderen alle ins Boot holen. Aber es ist sehr wichtig, dass dieses Tandem schon mal funktioniert. Das hat ja unter Scholz gar nicht funktioniert. Das war ein extremes Problem. Dass Merz das anders machen will, also man muss ja auch mal loben, ja, ist genau richtig.
Ja, haben wir auch schon betont, dass er auch ein bisschen sein Streckenpferd, in dem er sich sieht. Insofern wenig überraschend. Ja, wir hätten über so viele Themen noch sprechen können, aber ein paar haben wir zumindest mal angesprochen. Frau Herrmann, wir danken Ihnen sehr, dass Sie heute bei uns waren, sich Zeit genommen haben, mit uns auf die Geschehnisse zu schauen und hoffen, dass es nicht Ihr letzter Besuch war.
War jetzt sehr, sehr interessant, danke.
Ja, Ulrike.
Ja, Hans.
Du bist uns aus einem fernen Land zugeschaltet, ist das richtig?
Nee, ich bin. Ich sitze hier direkt in meinem Wohnzimmer. Was denkst du denn, wo ich bin?
Na, okay. Sie hatten vorab geschrieben, was von Italien, deshalb war ich.
Ach so, stimmt. Aber dann bin ich vorzeitig wieder zurückgefahren.
Ah, okay, gut. Dann kann ich dich ja auch fragen, mal so unter Kollegen, wie findest du denn den neuen Regierungssprecher?
Ja, ich meine, das habe ich jetzt gerade eben erfahren. Ich wusste das nicht. Ja, ich kenne Stefan Cornelius sehr gut. Wir waren ja zusammen in einer Klasse in der Henri-Nannen-Schule. Also ich glaube, dass er das gut machen wird. Also sagen wir mal so, er und Merz passen wahrscheinlich insofern gut zusammen, als dass ja Stefan sich auch immer für diese transatlantische Beziehung interessiert hat. Also da er ist eigentlich auch ein Transatlantiker. Ich glaube, dass er leitet ja auch in der SZ die Außenpolitik eigentlich. Zum Schluss hat er die ganze Politik geleitet, aber er ist eigentlich jemand, der Außenpolitik macht. Und ich finde es bemerkenswert und ich muss auch sagen erstaunlich, dass sich Merz jemanden nimmt, der aus der Außenpolitik kommt. Das ist in gewisser Weise auch riskant, weil natürlich die meisten Fragen einer Regierung sind zu Innenpolitik. Und da stehen auch die ganzen Stolpersteine, nicht? Die Innenpolitik ist das, was einen Kanzler stürzt. Deswegen ist es normalerweise so, dass man eher Leute nimmt, die aus der Innenpolitik auch stammen und diese Themen alle sowieso kennen als Journalisten und auch die Fallstricke kennen. So, und jetzt nimmt er einen Außenpolitiker. Das ist eine interessante Entscheidung, aber der Stefan wird das schon gut machen.
Gut, das war jetzt ein bisschen Insidergespräch, aber die Meldung kam vorhin rein. Stefan Cornelius, Politikchef von der Süddeutschen Zeitung, werde eben neuer Regierungssprecher. Das hätten manche auch andere erwartet. Er ist von der politischen Ausrichtung her, ich würde mal sagen, liberal-konservativ. Er ist kein Hardliner. Er ist aber auch kein Linker, das war er nie,
Nein,
sondern
Stefan war nie links.
ein liberal-konservativer Transatlantiker. Ne?
Ja,
Das kann
aber
man,
das,
glaube ich, so sagen. Ne? Ja.
ja, genau. Aber also er ist konservativ oder
Ja,
liberal,
ja.
ja. Aber das hat nie eine Rolle gespielt,
Ja.
weil er ja sich eigentlich für Außenpolitik interessiert.
Ja.
Und dann passt das ja irgendwie auch gut zu Merz.
Ja.
Insofern,
Ja, die
danke.
passen da. Da kennen die sich auch her, nehme ich mal an.
Mit Sicherheit, ja. Danke für den kleinen Exkurs noch und nochmal herzlichen Dank, Frau Herrmann, dass Sie bei uns waren und uns heute das Gespräch geführt haben.
Ja, bitte, bitte.
Sehr schön. Und damit sind wir quasi am Ende angekommen der heutigen Folge. Natürlich Dank an euch alle in der Gruppe. Danke an Hans, dass du heute wieder bei uns warst. Ohne dich funktioniert hier gar nichts. Und
Ach
dann,
Quatsch.
naja, aber weniger, du weißt doch, das wäre ja schade. Ich bin jedes Mal froh, wenn ich hier meine Konferenz beginne und dein Gesicht sehen darf. Insofern. Kleine Hinweise zum Schluss noch. Ihr wisst, der Mai ist immer ein besonderer Monat bei uns, weil im Mai immer unsere Sonderfolgen kommen. Das heißt, diese Sonderfolgen, der Begriff ist ein bisschen abgenutzt mittlerweile, weil wir ja zu bestimmten Themen auch schon mal Sonderfolgen aufgenommen haben. Aber ihr wisst, der Mai ist immer speziellen Themen gewidmet, also Antifeminismus, Rassismus, Faschismus. Und dieses Mal haben wir uns entschieden, ein Thema, was heute schon TM aufgenommen hat, stärker uns anzuschauen. Ende Mai, der Blick wird auf das Wohnen gehen. Wir wollen also näher die Wohnproblematik in Deutschland betrachten und die Lösungsmöglichkeiten daraus. Und gleichzeitig wird das unsere 50. Folge sein. Das stimmt nicht so richtig. Wenn man nämlich mal unseren Folgenmarker durchguckt, sind wir schon bei Folge 70 fast. Was daran liegt, dass dann auch die Sommerfolgen und die Sonderfolgen und Blabberfolgen gab. Aber in der Reihenfolge der Zählung mit dem Hashtag am Anfang ist die Folge 50. Und deshalb gibt es noch zwei kleine Punkte obendrauf. Wir werden diese FAQ-Folge endlich aufnehmen. Also die Fragen, die ihr an euch geschickt habt, werden wir beantworten oder einen Teil der Fragen zumindest. Und ihr wisst ja, ein Mitglied unserer Gruppe ist in allen Ländern dieser Welt unterwegs. Aha. Nämlich neben ihrem langen Aufenthalt in Frankreich hat sie auch eine große Nähe zu Polen. Und deshalb wollen wir in einer zumindest kurzen Folge auch mal auf die Präsidentschaftswahlen in Polen blicken. Vielleicht auch deshalb, weil das in Deutschland quasi niemand macht, gefühlt. Das ist kein Thema, hat man zumindest meiner Sicht das Gefühl, wir wollen es mal machen. Also das heißt, dieser Mai bringt sehr viele Folgen und sehr viele Inhalte, mehr als sonst sogar. Deshalb raten wir euch, schnell die Folge wegzuhören, wobei, wenn ihr hier angekommen seid, ist es eigentlich auch egal. Das nur so als kleiner Hinweis, da kommt dann relativ viel in kürzester Zeit auf euch zu. Fürs allgemeine Feedback, denkt an Social Media und denkt an den generellen Link, der wird sehr gut genutzt. In den Shownotes einfach einmal raufklicken, dann öffnet sich ein Fenster und dann quasi könnt ihr eure Rückmeldung geben, die ihr geben wollt. Und sonst hören wir uns also sehr schnell schon wieder und allerspätestens Ende Mai zur regulären Folge. Aber ich denke mal, auch die Polen-Folge und der Blick auf und eure Fragen wird bestimmt von Interesse sein. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit, bleibt politisch und dann bis bald. Tschüss.
Das war der Politikgeflüster-Podcast. Schickt uns gerne Feedback per Mail oder besucht uns in den sozialen Medien. Bleibt politisch und bis bald.